Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Sie sind hier gegen massive Konkurrenz auf allen Kanälen und auf allen Plätzen, wo es heute in Berlin Events gibt. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Sie sich für die dritte Veranstaltung unserer Reihe Film und Kritik interessieren. Mehr als diese wenigen Worte der Begrüßung werde ich nicht sagen, denn Sie sehen schon, die geballte Kompetenz wartet da am Tisch. Und zur Einleitung wird es außerdem einen besonders kompetenten kleinen Text von Claudia Lenzen geben. Und ich bitte Claudia jetzt ans Podium.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie trotz Fußball und Preisverleihung so zahlreich erschienen sind. Und Dank auch für die warmen Begrüßungsworte. Ich weiß nicht, ob mein Text sonderlich kompetent ist. Wir haben einfach angeknüpft in der Vorbereitung, Wilfried Reichert und ich, an Diskussionen, die wir über Filmkritik hatten. Und wir haben uns gesagt, dass wir heute eigentlich über Filmkritik nicht unter dem Aspekt sprechen wollten, inwiefern sie sozusagen der Filmproduktion dient, den Filmregisseuren, sondern wir wollten fragen nach Filmkritik als einer eigenständigen Disziplin. Und da oblag es mir, mal ein wenig in die Geschichte zu schauen. Die Filmkritik und ihr Publikum, das steht heute im Mittelpunkt. Das Verhältnis der Filmkritik und ihres Publikums, das ist eine wechselvolle, unübersichtliche und indirekt ausgelebte Beziehungsgeschichte. Wer sind die Leser und Leserinnen der Filmkritik? An wen ist Filmkritik adressiert? Wie erfährt man überhaupt, wenn man Filmkritiken schreibt, von der Reaktion der Leser? Wem kann sie in welcher Form überhaupt dienen? In der Vorbereitung dieses Abends wurde uns bewusst, wie offen, spekulativ, aber auch produktiv dieses Thema ist. Das Publikum spielt nämlich als Projektion, als imaginärer Gesprächspartner, als Zeuge und Inspirator in der Auseinandersetzung mit dem Film eine Rolle. Filmkritik, wie sie uns interessieren würde, dahinter steckt auch immer ein Wunsch, sie zu erhalten oder auszubauen, interessiert uns nämlich als eine eigenständige Disziplin. Sie interessiert uns als eine eigenständige Kopfarbeit und als Handwerk des Rezensierens. Es geht um die Wahrnehmung, die Unterscheidungen und Beurteilung eines Films, um eine Auseinandersetzung mit dem eigenen, mit dem subjektiven Sprachvermögen, aber auch natürlich um die Bedingungen der Veröffentlichung dieser Arbeit und den Signalcharakter an mögliche Leser. Filmkritik als Schreibkunst und Reflexion an objektiven Kriterien geschärft. Filmkritik als ein ideeller Appell an ein Lesepublikum, das steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Filmkritik könnte so verstanden ein stetiger Versuch des Freischreibens sein, eine Verständigung über die Tugend, sich nicht der Dominanz herrschender Diskurse zu unterwerfen. Doch der Anspruch, Wahrnehmungskunst und Denkanstöße im Lesepublikum zu stiften, ist, wie wir alle wissen, den Strukturen der ökonomisch orientierten Verwertung und den immer enger werdenden Rahmenbedingungen der Kulturproduktion ausgesetzt. Die Frage nach dem Verhältnis der Filmkritik zu ihrem Publikum setzt also zwangsläufig auch eine Diskussion um die Bedingungen der Möglichkeit der Kritik in Gang, die ich mir hier vom Podium erhoffe. Nicht zuletzt wandert die Filmkritik genau wie das Kino, wie der Film selbst aus dem Kino aus. Sie findet in Online-Foren und Online-Zeitschriften statt, zumeist als unbezahlte Arbeit in einem Umfeld des permanenten Drucks zur Selbstrepräsentation der Schreibenden, auch zur Selbstoptimierung und zur virtuellen Positionierung in einem Markt der Diskurse. Immer mehr gute Filmkritik verdankt sich diesem Output der seit rund 30 Jahren etablierten akademischen Ausbildung und findet gratis statt. Welche Wechselwirkung hat dieser Zuwachs an Filmkritik andererseits auf die Printmedien? Ich möchte leider hier im Zeitraffer versuchen, ganz kurz in einer Einführung die historischen Adressaten der Filmkritik zu skizzieren, in der Hoffnung, dass es irgendwie indirekt einen Input für das Gespräch gibt. Projektionen zum virtuellen Publikum der Filmkritik und nicht unbedingt des Films spiegeln sich nämlich bis in die Debatten der Gegenwart. Filmkritik ist ohne Vorläufer, ohne die klassischen Ressorts der Kunstkritik nicht denkbar. Literaturkritik, Theater- und Musikkritik verdanken wir der Aufklärung, der Etablierung bürgerlicher Kultur und Presse im 18. und 19. Jahrhundert. Die ersten Kritiker waren selbst Künstler. Kritik formulierten die Romantiker, ihr Ideal schafft eine Textur, einen künstlerisch-philosophischen Kommunikationsprozess, der das Kunstwerk durch seine Rezeption erst vollendet. Das Publikum war das am Kunstresonant interessierte bürgerliche Publikum. Hier haben wir ein Beispiel einer frühen Kunstkritik, in der Ludwig Börne über sein Erlebnis der Maria Malibran schreibt in einem Brief. Die Form des Briefes ist etwas, was verloren gegangen ist, auch die Form, dass er sozusagen seine sinnliche Wahrnehmung in Ich-Form gestaltet. Vielleicht Momente, die man heute wieder aufnehmen könnte, frage ich mich oder frage ich das Podium. Das Publikum war das am Kunstresonant interessierte bürgerliche Publikum, das bei rasant zunehmendem Angebot die Rolle des rezensierenden, die Qualität beurteilenden Kunstrichters mehr und mehr der Presse überantwortete. Die Zeitung war das meinungsbildende Leitmedium des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, ein Motor der Kulturindustrie. Bela Balázs exemplarische Filmkritiken in der Wiener Zeitung Der Tag schmeckten einem mächtigen Filmtheaterbesitzer nicht, und der hatte damals den Rang eines Verleihers sozusagen. Als die Zeitung auf Unabhängigkeit zugunsten des Filmkritikers bestand, kaufte er die Zeitung und entließ Balázs. So viel zur frühen Kulturindustrie. Filmkritik war und ist Teil des Feuilletons, immer auch ein Schauplatz subjektiver Schreibe. Sie kennen alle das Bonmot von Karl Kraus vom Glockendrehen auf der Glatze, das sei das Feuilleton. Also ein Zwitterwesen zwischen Literatur, populären Bagatellen und narzisstischer Selbstbespiegelung. Und dieses Feuilleton genau ist der Ort, an dem heute Filmkritik in den Printmedien stattfindet. Ursprünglich als Blättchen beigelegt, wurde es dem Hauptteil der Zeitung integriert und fand unterm Strich statt. Unterm Strich, es war ein Strich auf der Zeitungsseite. Und das bedeutete ein knappes Platzbudget für Aufführungskritiken, Glossen, aber auch den Fortsetzungsroman. Filmkritik traf so, als sie ab den 10er-Jahren des letzten Jahrhunderts, also vor rund 100 Jahren, überhaupt erstmal erfunden wurde, auf gewachsene Erwartungen im Spiel zwischen der täglichen Routine und dem Publikumsinteresse. Wie diese gewachsenen Erwartungen sich heute im Wandel präsentieren, das können wir heute vielleicht auch diskutieren. Filmkritik musste sich den Platz in diesem Konzert überhaupt erst erkämpfen. Ursprünglich als Programmkritik des Filmangebots der großen Städte entstanden, war das Publikum der ersten Filmkritik die Filmbranche. Auch das kehrt ja wieder. Willi Haas setzte sich im Filmkurier der 20er Jahre beispielsweise enthusiastisch für eine ganz neue Melange ein. Filmkritik sollte einerseits das Spezifische des Films endlich lernen, ernst zu nehmen, das Populäre aber, eben das, was Kino als Vergnügen bot, wieder die Deutungsmacht der Hochkultur schätzen und diesen Impuls des Publikumszuspruchs schreibend für die Verbesserung der Filme nutzen. Kritiker und Publikum waren also wieder gedacht als virtuelle Mitproduzenten des Films. Film spaltete die Öffentlichkeit, Kunst versus Schundfilm, Hochkultur versus plebejisches Vergnügen. Die Filmkritik stritt um die Nobilitierung des Films. Siegfried Krakauer unter anderem deutete ihn als Paradigma zur sozialpsychologischen Analyse der Gesellschaft. Natürlich muss ich all die heiklen Phasen und Einbrüche für eine kontinuierliche Entwicklung der Disziplin oder des Faches Filmkritik durch die Nationalsozialisten und die Auslöschung der Filmkultur in der Weimarer Republik auslassen. Aber als vielleicht noch die Bemerkung, dass daraus sich ein sehr schwieriger Neuanfang ergab, dessen Spuren wir eigentlich heute immer noch erleben. Lassen Sie mich nur ganz stichpunktartig die Schlüsselposition der Zeitschrift Filmkritik in diesem Prozess skizzieren. Sie richtete sich an ein Publikum, das die junge Nachkriegsgeneration verkörperte. Sie stritt anfangs für die ideologiekritischen Instrumente, die ihnen die Thesen zur Kulturindustrie von Horkheimer und Adorno an die Hand gaben. Sie warb aber auch für die Cinephilie der französischen Filmintellektuellen, ein neues Lebensgefühl sozusagen, die sich in den Cahiers du Cinéma kritisch positionierten. Der Einfluss der relativ kleinen Zeitschrift schuf ein neues Publikum. Wie sieht das eigentlich heute aus, wenn wir Zeitschriften anschauen? Wo positionieren Sie sich da? Was ist sozusagen, arbeiten Sie in einer Nische oder können Sie ein neues Publikum entwickeln und gewinnen? Vielleicht noch die Bemerkung, dass die Mitglieder einerseits und die Fans andererseits der Redaktion wichtige Positionen in den neu geschaffenen dritten Fernsehprogrammen einnahmen ab den 60er Jahren und sich dort für Programmplätze einsetzten, die das internationale Autorenkino über das Fernsehen vermittelt zugänglich machten. Auch da war eine Art neuer Kanal für Filmrezeption durch die Filmkritik gegeben. Filmpolitisch stritt sie für ein neues Kino. Alles dies im Anschluss an die uralte Ambition, publizistisch vermittelt ein Mitproduzent der Filmkultur zu sein. In einer ausführlichen Kontroverse innerhalb der Redaktion reflektierten die Filmkritiker um Frieda Graf und Enno Patalas ihre Ansätze, ihre kritischen Verfahrensweisen und vor allem ihr Interesse, die schöpferische Auseinandersetzung mit bewegten Bildern in Sprache zu übersetzen. Das Publikum sollte nicht mit Urteilen aus grundrichterlicher Deutungshoheit konfrontiert werden. Es sollte im Lesen in erster Linie Genuss daran finden, kritischer Mitproduzent der Interpretation eines Films zu sein. In meinem Abriss, sehr kurz zur Geschichte, fehlen sehr viele Mosaiksteine. Das Publikum, hoffe ich, skizziert zu haben, ist in der Kommunikation zwischen dem Kritiker, seinem Gegenstand und seinem publizistischen Medium als ideeller Mitproduzent in vielen Schreibweisen, in vielen Schulen der Filmkritik präsent. Ich weiß aber auch natürlich um die Haltung vieler Kritiker, dass sie sich im Schreibprozess unmittelbar und direkt überhaupt nicht um den Leser kümmern, sondern einfach nur schreiben und sich mit dem Film selber auseinandersetzen und nicht mit dem Publikum. Ein paar Fragen, die vielleicht das Podium anregen könnten zum Abschluss. In welchem medialen Umfeld, in welchen Sphären der Öffentlichkeit begegnet eigentlich das Publikum heute filmkritischen Texten? Wer liest das Feuilleton heute? Was weiß man über dieses Publikum und wer liest darin eigentlich Filmkritiken? Welche Strukturen der Öffentlichkeit, welche Mechanismen, Formate und Arbeitsbedingungen beeinflussen die persönliche Autorenleistung der Filmkritiker? Hat die Filmkritik Abschied genommen von dem Projekt, sich stellvertretend für das Publikum bessere Filme zu erschreiben? Und wer sind die Leser von Filmzeitschriften? Gibt es dort ein unmittelbareres Feedback als in der Tagespresse? Und sind Online-Filmkritiken vielleicht ein Labor der Zukunft, in dem so etwas wieder möglich ist, was in der formatierten Filmkritik, also in der die um knappste Plätze für wenig Geld ringt, den Essay wieder stark macht? Also eine Filmkritik, die sich an der Beschäftigung mit dem Film orientiert und nicht an einer Zeichenzahl von 5.000 oder 3.000 Zeichen innerhalb von 2 Stunden. Wie messen eigentlich Tageszeitungen das Interesse des Publikums? Wie wird man eigentlich heute in der Praxis Kritiker und durch welche Schule geht man? Ist das die Universität? Ist das ein Praktikum? Kommt man als immer noch als sachfremder Praktikant in diesen Beruf? So war ja der alte Vorwurf. Spielt die Filmkritik eine Rolle in der Filmwissenschaft? Das sind ein paar Fragen, die ich jetzt gerne ans Publikum, ans Podium weitergeben möchte. Und natürlich auch, soweit ich das Ganze, den ganzen Abend übersehe, sind Sie herzlich eingeladen, auch in die Diskussion einzugreifen. Vielen Dank.
Ich stelle Ihnen zunächst vor Jan Distelmeier, Professor für Mediengeschichte und Theorie am Studienprogramm Europäische Medienwissenschaft der Fachhochschule und Universität Potsdam. Das war präzise, ne? Habe ich mir so notiert. Dann Christiane Peitz, Fötoredakteurin, Filmkritikerin und Leiterin des Kulturressorts des Tagesspiegel. Dann Ekehard Knörer, er ist Mitherausgeber und Redakteur von Cargo, Redakteur von Merkur, Lehraufträge für Literatur und Filmwissenschaft, schreibt in der Taz. Und dann Gertrud Koch, die neben mir sitzt. Sie ist Professorin für Filmwissenschaft an der FU Berlin. Sie war Filmkritikerin der Frankfurter Rundschau und Mitherausgeberin der Zeitschrift Frauen und Film. An Sie meine erste Frage, Gertrud Koch. Die Zeit 70er und 80er Jahre, die Filmkritik in der Frankfurter Rundschau, das war doch eine hohe Zeit der Filmkritik, wo man frei schreiben kann, das, was man schreiben wollte. Was war das Konzept dieser Kritik und wer war der Adressat dieser Kritik? Habt ihr darüber nachgedacht?
Nachgedacht haben wir schon. Ob wir es rausbekommen haben, weiß ich nicht. Es war, muss man glaube ich auch sagen, natürlich eine besondere Situation, die dadurch entstanden war, dass die Frankfurter Rundschau, die eigentlich keine von den großen überregionalen Zeitungen war, plötzlich zu überregionaler Bedeutung heranwuchs, weil es eine der wenigen Zeitungen war, die von einem relativ linksliberalen Standpunkt aus zu den sozialen Bewegungen der Zeit, Studentenbewegung und so weiter, Vietnamkrieg, was also alles gab, Stellung genommen hat und zwar sozusagen durchaus in einer anerkennenden Perspektive auf die Notwendigkeit, die hinter diesem Konfliktverhalten sozusagen steckt. Insofern war die Rundschau sozusagen ein Neuanfang, sowohl für die Zeitung und damit auch für das Feuilleton, was eben ausgebaut wurde, weil man sich natürlich ausgerechnet hatte, dass die Leser, die man nun aufgrund dieser politischen Konstellation gewonnen hatte, in der Regel eben die Studenten waren, für die man im übertragenen Sinne schrieb, aber dann eben doch auch als eine Klientel. Das heißt, die Rundschau war, glaube ich, in dieser Zeit selber orientiert an einem neuen Publikum, was aber, sagen wir mal, in dem besten Sinne aus einem Bündnis von Tageszeitungen und Politik entstanden war. Und ich glaube, das soll man überhaupt nicht unterschätzen, was das bedeutete. Das hieß nämlich, dass sozusagen fast auf einen Schlag neue Ressorts und neue Redakteure eingestellt wurden, die wiederum jetzt aus der Generation kamen, die mit der Frankfurter Schule groß geworden waren. Also die Musikkritik, Heinz-Klaus Jungheinrich war an Adorno orientiert, Wolfram Schütte, der als Literatur- und Filmkritiker kam, war auch im Grunde aus der Frankfurter Schule hervorgegangen. Das heißt, es ist eine ganze Generation, die eigentlich in Frankfurt aus der Frankfurter Schule kam. Das muss man einfach sehen, das ist sozusagen so ein Moment von Lokalkolorit, aber auch eine historische Konstellation.
Und das heißt, der Redakteur Schütte, Carsten Witte auch, ja, und du, ihr wusstet, wie ihr schreiben wolltet? Wie würdest du das definieren?
Das kann man sich, wenn man diese Sachen heute ab und zu noch mal in die Hand nimmt, kann man das ganz gut sehen. Das war sozusagen eben gar nicht eine einheitliche Form der Kritik, sondern die Kritik selber war die Form. Das heißt, es war sozusagen, hing ganz stark davon ab, was man gesehen hat, welchen Film, ob man da sozusagen, also jetzt im Sinne so der Kantschen Ästhetik, also zeigend, ja, also wenn man über Emichols schreibt, schreibt man anders, als wenn man über Conan der Barbar schreibt. Ja, und zwar aus der Perspektive heraus, was ist es denn, was man nun an diesem Film zeigen möchte? Und das ist bei Emichols sicher was anderes als bei Conan der Barbar. Es sind natürlich auch unterschiedliche Leser und unterschiedliche Zuschauer, aber es gab immer sozusagen ein Bewusstsein dafür, dass das eine ganze Breite ist, die was damit zu tun hat, dass Film als ein neues Medium zwischen Kunst und Handwerk, wenn man so will, immer gependelt ist. Und dass es eine Frage war, wie man sein eigenes ästhetisches Verhalten sozusagen auf den Film artikuliert hat, ob man den primär unter ästhetischen Aspekten gesehen hat oder unter gesellschaftskritischen. Aber es war keineswegs so, es wird manchmal, glaube ich, etwas verkürzt in der historischen Rezeption erfahren, es war keineswegs so, als wäre sozusagen eine Ideologiekritik das zentrale Muster gewesen, weit gefehlt, weil das war etwas, was in der adornischen Ästhetik so in diesem einfachen Schema eigentlich nicht auftaucht.
Das war es nicht, aber in der Erinnerung weiß ich, ihr konntet frei schreiben, ihr hattet einen guten Redakteur, der unabhängig entscheiden konnte. Und jetzt komme ich zu Christiane Peitz. Sind Sie ein bisschen neidisch auf die Situation, die damals herrschte und unter diesen sehr, sehr guten Bedingungen geschrieben werden konnte?
Neidisch vielleicht auf eine Zeit, wo viele Dinge sich noch einfach so von selber verstanden, wobei man kann hinter bestimmte Sachen auch nicht zurück. Also ich erinnere mich an eine Diskussion mit Peter W. Jansen, der auch schon lange gestorben ist, der sich dann fürchterlich aufregte, dass es nicht auch für mich völlig selbstverständlich ist, dass ich natürlich ein Komplize der Filmemacher bin. Also dass ich deren Sache, der Autorenfilmer natürlich, und dass ich deren Sache bitte mitzubetreiben habe, dass man darüber anders schreibt, weil da bestimmte Rücksichten zu nehmen sind. Und ich habe gesagt, nee, ich bin der Anwalt, ich bin vielleicht gar nicht der Anwalt des Publikums, auch das halte ich für ein Missverständnis, aber ich bin vielleicht der Anwalt des guten Films. Und es gibt auch ganz viele schlechte Autorenfilme. Ich stehe denen nicht näher als Blockbuster-Regisseur, nicht von vornherein. Wenn ich mir die einzelnen Sachen dann angucke, komme ich am Ende ganz bestimmt zu dem Ergebnis, dass ich unterm Strich mehr Autorenfilme liebe als Blockbuster, aber trotzdem habe ich diese Prämisse nicht. Darüber bin ich überhaupt nicht unglücklich und darauf bin ich überhaupt nicht neidisch.
Sind die Abhängigkeiten nicht größer geworden?
Die Abhängigkeiten von was? Also wir haben natürlich eine vollkommen andere Situation. Man kann sie vielleicht mal zugespitzt, um es nach vorne zu sagen, so formulieren, wie ein Kollege, der bei einer anderen Zeitung arbeitet, von mir mal gesagt hat, das war nach dem Krieg, gab es die Zeitungsgründungen, da gab es diese unglaubliche Pressevielfalt, nicht nur in Deutschland, vielleicht in ganz Europa, aber ganz besonders in Deutschland. Und das ist jetzt vorbei. Das waren 60 Jahre, vielleicht knapp 70. Und damit ist Schluss. Wir brauchen uns aber trotzdem keine Sorgen um die Demokratie oder die Meinungsvielfalt zu machen, weil das gibt es A, im Internet, und B, können wir uns vielleicht daran erinnern, es wurde eben schon erwähnt, dass es zu Zeiten der Weimarer Republik, wo es längst nicht so viele Zeitungen gab, trotzdem eine blühende Kulturkritik gab, Krakauer, Iring, Bela Balasch und wie sie alle heißen, auf höchstem Niveau. Das waren halt nicht 3 Dutzend Zeitungen, sondern vielleicht 4 oder 5. Und das hat ja gereicht für die, sozusagen für das Niveau der Diskussion. Und vielleicht müssen wir einfach sagen, was Printmedien angeht, für die sitze ich ja hier, sind wir jetzt am Ende dieser Ära und wir müssen jetzt anfangen, uns davon zu verabschieden, statt wehleidig zu sagen, wir verdienen aber kein Geld mehr und wir können keine Leute mehr einstellen und die Zeitungen werden immer kürzer, vielleicht ist das müßig, vielleicht hat das gar nichts. Also der Diskurs, über den wir hier reden, das Gespräch über Filme, über unsere Liebe zu Filmen, das sind ja immer Liebeserklärungen, hat mal, ich glaube, Blumenberg gesagt, als er noch Filmkritiken geschrieben hat, ja, manchmal auch Erklärungen über enttäuschte Lieben. Aber dieses Gespräch wird nicht aufhören, wenn es weniger Tageszeitungen in Deutschland gibt.
Und wo sind wir angekommen, Jan Distelmeier?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das Problem der Sorge um die Filmkritik ist, müsste man, glaube ich, nochmal aufschlüsseln, um was man sich Sorgen macht und auch auf die ökonomische Frage kommen, inwiefern es sich davon leben lässt, Filme zu beschreiben, zu kritisieren und sich mit denen auseinanderzusetzen. Wenn ich mir das Internet anschaue oder andere oder vor allen Dingen online basierte Filmkritiken, die auch nicht nur geschrieben sind, sondern auch audiovisuelle Filmkritiken sind, dann sehe ich da unglaublich viel von dem, was ich mir, als ich angefangen habe, Filmkritiken zu lesen, immer gewünscht hatte. Lange Texte, außergewöhnliche Texte, nicht anlassbezogene Texte, Texte zu Filmen, die ich noch nie gesehen hatte, die ich auch wahrscheinlich nie sehen konnte. Und da öffnet sich unglaublich viel. Und gleichzeitig habe ich das Problem, dass wir auch darüber reden müssen, dass, wenn man das so sagen will, die Flexibilisierung der Filmkritik durch rechnergestützte auch Distribution eben auch eine ist, die mit dem, wenn man so sagen will, flexiblen Kapitalismus zu tun hat und mit Beschäftigungsverhältnissen, die anders werden. Nicht, dass die früher nicht prekär gewesen wären und das Zeilengeld ganz große Klasse und heute nicht mehr. Aber es gibt andere Formen von prekären Beschäftigungsverhältnissen und von einer Öffentlichkeit, die gesucht und auch gefunden wird. Und das sind verschiedene Paar Schuhe, glaube ich, die man da diskutieren muss.
Eckhard Knörer, wie sehen Sie das aus Ihrer Position, die Sie doch, wenn Sie für Cargo schreiben, sage ich doch mal, an den Leser nicht denken müssen, sondern nur an sich selber denken können und die Kritik schreiben, die Sie für richtig halten, nicht immer in Projektion auf einen Leser. Sehe ich das zu extrem?
Nee, das sehen Sie gar nicht zu extrem. Das ist genau so, wobei man natürlich schon davon ausgeht, dass es dann die Leser gibt, die sich für das interessieren, was man schreibt. Also man adressiert so etwas wie den Wunschleser. Und Cargo ist tatsächlich das Umfeld, das wir uns geschaffen haben, in dem wir das können. Damit begrenzt man natürlich Wirkung. Also es ist ja völlig klar, dass das in der Wirkung, die es haben kann, erstmal ein Nischenprodukt bleibt. Es sind ja nicht mehr als 1000 Leute, die das wirklich kaufen und lesen, wobei sehr unklar ist, wie weit es dann verbreitet wird, wie weit man Diskurse beeinflusst, wie weit man sozusagen über Multiplikatoren dann doch weiter verbreitet wird, zumindest in bestimmten Themensetzungen oder Liebeserklärungen an bestimmte Filmautoren und so weiter. Aber klar, also da ist Cargo schon sehr ungewöhnlich und ich persönlich schreibe auch anders, wenn ich für die Taz schreibe. Nicht, dass ich mich da zur Ordnung rufe und sage, hey, jetzt musst du mal für den Leser schreiben, aber es ist völlig klar, dass ich, was keine Einschränkung ist, aber dass ich sozusagen ein anderes Bild meiner Leser habe, wenn ich für eine Tageszeitung schreibe.
Dieses andere Schreiben interessiert mich, das könnte vielleicht auch an einem Beispiel sehr interessant sein, denn in Cargo wird über Helge Schneider und 007 im Wendekreis der Eidechse geschrieben und im Tagesspiegel wird auch geschrieben. Haben Sie gelesen, was in Cargo stand? Und wie unterscheidet sich die Kritik?
Müssen wir Michael Baute fragen, der die Kritik in Cargo geschrieben hat.
Ja.
Nee, aber die Frage ging ja an Frau Peitz.
Aber was unterscheidet die Kritiker? Was
Es ist doch ganz klar, das eine ist ein Fachpublikum, richtet sich eher an ein Fachpublikum. Das andere richtet sich an ein ganz breites Publikum. Wobei das Wort Publikum, was eben von Claudia Lenzen ja auch schon häufig genannt wurde, das ist eigentlich falsch. Wir haben kein Lesepublikum. Kino, also Filme haben ein Publikum, Schauspieler im Theater haben ein Publikum. Wir haben jetzt ein Publikum, also Publikümer sind viele Leute, die an einem Ort gemeinsam sitzen und auf etwas gemeinsam gucken. Ein Leser ist in der Regel allein, außer die altmodischen Leute, die sich beim Frühstück gegenseitig die Zeitung vorlesen, die sind dann zu zweit, aber in der Regel ist man als Leser allein. Und natürlich kennen wir alle unsere Leser nicht. Es gibt Media-Analysen ohne Ende, da weiß man dann sehr allgemeine Dinge, die aber auch mit großer Vorsicht zu genießen sind. Vom Tagesspiegel wissen wir zum Beispiel, dass das Durchschnittsalter des Tagesspiegellesers 51 Jahre ist. Da denkt man erstmal, okay, ich mache für Leute, die so alt sind wie ich, eine Zeitung. Eigentlich würde ich lieber für eine jüngere Leute eine Zeitung machen. Ja, genau, weil die im Durchschnitt 51-Jährigen, die meisten Leute wollen nicht so angesprochen werden, wenn sie etwas älter sind, dass es ihrem Alter entspricht, sondern als Jüngere angesprochen werden. Zeitungen sind auch Projektionsflächen. Diese Projektionen funktionieren ja auf Gegenseitigkeit. Aus unseren Leseranalysen wissen wir, dass der Tagesspiegelleser überdurchschnittlich kulturinteressiert ist, also überdurchschnittlich häufig auch ins Kino geht, ins Theater, ins Konzert und so weiter. Wir machen das nicht, was andere Zeitungen manchmal machen, nämlich diese Reader-Scan-Geschichten, wo man wirklich weiß, was jemand tatsächlich liest und wie lange er, also ob er den Text zu Ende liest oder nicht, das machen wir nicht. Aber aus diesen Erhebungen weiß man, und das ist bei uns bestimmt genauso, dass sehr viel mehr Leute angeben, Feuilletons zu lesen und zu schätzen und unbedingt haben zu wollen in ihrer Zeitung, als es tatsächlich tun. Was folgt dann, wenn ich das weiß, was folgt dann wiederum für mich daraus? Für mich folgt daraus, dass ich den Kulturteil vielleicht mache, weil die Leute ihn haben wollen, ohne ihn zu lesen. Ist okay, weil es gibt immer noch genug, die ihn lesen. Und dass man mit einem Kulturteil auch dieses imaginäre, bessere Ich anspricht, das gerne sehr viel öfter ins Theater oder ins Konzert oder ins Kino gehen möchte, als es tatsächlich tut. Warum soll ich nicht dieses imaginäre Ich, dieses bessere Ich befriedigen mit dem, was wir machen? Also die Sache ist sehr kompliziert, wenn man genau überlegt, wer ist denn eigentlich mein Leser? Unsere Leser schreiben nie Leserbriefe, so gut wie nie, zu Filmkritiken. Die schreiben Leserbriefe zu klassischen Konzerten. Wenn wir schreiben, die Philharmoniker waren heute aber nicht gut, dann sind die böse, weil die Affinität zwischen Philharmonie-Abonnenten und Tagesspiegellesern ist extrem hoch. Wenn man einmal schreibt, man möchte doch gern mal eine Lanze für zeitgenössische Architektur in Berlin brechen, hier ist einer der wenigen gelungenen Beispiele in dieser Stadt dafür, im Zusammenhang mit dem Schloss oder mit den Museen in Berlin, dann kann man Gift darauf nehmen, dass man Dutzende von Leserbriefen bekommt. Also das sind so Reizreflex-Reaktionsgeschichten, die auch wenig besagen über das wahre Leserinteresse, dass wir so gut wie nie Leserbriefe, Leser-Mails zu Filmkritiken bekommen, heißt nicht, dass keiner sich dafür interessiert und dass keiner die liest, sondern das ist ein anderes Feld. Darauf reagieren Leute offenbar nicht so wie zum Beispiel die Philharmoniker-Abonnenten. Insofern sollte ich mir immer Gedanken machen darüber, wie erreiche ich diese Leute, die ganz gut gebildet sind. Unsere meisten Leser haben Abitur, also ich muss nicht erklären, wer Godard ist oder wer Beethoven ist, das kann ich als bekannt voraussetzen. Bei Cargo kann man noch sehr viel mehr als bekannt voraussetzen, da kann man auch als bekannt voraussetzen, dass die Leute wissen, wer Apichat Pongvera Setakul oder sowas ist. Das muss ich dann im Tagesspiegel vielleicht doch noch mal kurz erklären. Aber das ist letztlich Handwerk, dass ich die Leute, die sich besser auskennen, nicht vor den Kopf stoße, weil ich sie für blöd erkläre, wenn ich alles erläutere. Und dass ich die, die vielleicht nicht ganz so Fachidioten sind, dass ich die trotzdem mit ins Boot nehme. Das sind Fragen der Formulierung. Das ist einfaches journalistisches Handwerk.
Wie sehen Sie das, Herr Distelmeier? Geht es so weiter oder ist die gute alte Printkritik im Feuilleton angezählt?
Auch wenn man den Stimmen derer, die davon leben müssen, glauben darf, dann ist sie nicht nur angezählt, sondern dann muss die gerade wieder hochkommen. Ich glaube, dass das Problem, was ich mit Filmkritik habe oder was ich da sehe, hat eher mit anderen Dingen zu tun. Es sind eher zwei Punkte. Das eine, was mir eine Freundin und Redakteurin gesagt hat, der eigentliche Feind der Filmkritik, sagte sie, säße in den Marketingbüros und zwar nicht in denen der Studios, sondern in denen der Zeitung. Und der Druck wäre extrem und daran habe ich mich erinnert an einen Text, den Wolfram Schütte geschrieben hat vor einigen Jahren schon über die Frage des Verhältnisses von Editionen und Tageszeitungen und dem Verkauf von DVDs und CDs und Weinflaschen und allem Möglichen, zu denen dann im Feuilleton die Kritikerinnen und Kritiker, wie das dann Patallas genannt hat, die Waschzettel runterschreiben und namentlich signieren. Das ist eine Frage, die ich hätte. Ist das so? Ist der Druck aus den Marketingstuben, ist der da? Und dann haben wir da nämlich eine Bedingung auf dem Tisch, die noch etwas, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen dringlicher oder handfester ist. Und der andere Punkt ist, der mich störte, im Zusammenhang mit der Frage, was ist Filmkritik heute, das waren die Ordnungsrufe auch aus der deutschen Filmindustrie, die dann sagt, wir müssen reden, als ob man in einer Liebesbeziehung wäre, am besten noch einer monogamen Liebesbeziehung und man sich rechenschaftspflichtig ist, ob man sich noch liebt und wie man gemeinsam weiterleben kann. Und ich dann dachte, naja, Kritik ist ja auch eine Tradition und eine Disziplin, die älter ist als Film und die auch einen gewissen Stolz hat und die auch was für sich sein sollte. Das fand ich ganz gut, was Paul Lenzen dazu auch gesagt hat. Es gibt dann eben auch die Frage, was das Verhältnis von Film und Werk eigentlich ist, wenn es nicht nur sozusagen für einen Leser und eine Leserin gedacht ist, sondern vielleicht auch als direktes, als eine Adressierung an das Werk selbst, indem es dann zu einer Bewegung kommt, die so spannend ist, dass da alle mitgehen möchten. Und wenn ich dann noch Kritik verstehe als das, was man so diese so eine Unfügsamkeit und die Kunst nicht so regiert zu werden verstehen kann, dann muss man sich auch fragen, was regiert uns denn? Was regiert die Filme? Was regiert die Redaktion? Was regiert das Schreiben? Welche Sätze schreiben sich wie von selbst und sollte man vielleicht diesem gerade nicht schreiben oder anders und neu? Und dann kann man auf die ganzen Leute eingehen wie Frieda Grafe, die genau das gesagt haben, dass die Sprache eben nicht unsere gute Verbündete ist, sondern eher ein Problem. Und über solche Sachen würde ich lieber sprechen, als über die Frage, ob die Printzeit vorbei ist, wenn man den, ja, genau.
Ich würde vielleicht doch gerne noch was zu Vera Setakul sagen. Also so richtig ist, dass wir in Cargo schon voraussetzen würden, das hätten wir auch vor 5 Jahren sozusagen schon vorausgesetzt, bevor er in Cannes gewonnen hat, dass man weiß, wer das ist. Und zwar, aus einem bestimmten Grund, weil nämlich Vera Setakul aus unserer Perspektive, die jetzt keine solipsistische ist, sondern eigentlich so an das internationale Filmgespräch anschließt, das ist schon irgendwie auch das Ziel, aus dieser Perspektive einfach einer der wichtigsten Filmemacher seiner Generation ist. Dass man im Feuilleton nicht voraussetzt, dass die Leute wissen, wer das ist, versteht sich auch von selbst. Woher sollen sie auch, zumindest vor dem Palmensieg vielleicht. Was ich aber wichtig finde, ist, dass die Filmkritik im Feuilleton es als ihre Aufgabe sieht, auf so jemanden wie Vera Setakul hinzuweisen, auch wenn die Filme noch nicht in Deutschland im Kino laufen. Nichts von ihm ist in Deutschland im Kino gelaufen, bevor dann der Sieg kam. Also, und das ist das, wo ich sagen, aus cinephiler Filmkritikerperspektive ein Problem sehe, dass es in den Feuilletons schon sehr viel schwerer geworden ist, Sachen durchzubringen, und zwar in der Redaktion oder vor der Chefredaktion. Das ist eigentlich eher sozusagen das Hauptproblem, die auf den ersten Blick nicht relevant klingen, weil keiner den Namen je gehört hat. Dann klingt er auch noch sehr ausländisch. Die Leute, dann kommt das Argument, die Leute wollen eher das lesen, was jetzt im Kino läuft, was sie schon kennen, was ein großes Publikum haben wird, das guckt ja eh keiner. Und da habe ich schon den Eindruck, dass sich da die Zustände verschärft haben, auch unter dem Druck zum Beispiel von Klickraten im Internet. Also ich merke das ja selbst bei der Taz, wo Christina Nord sozusagen einen Schutzraum geschaffen hat, in dem noch sehr viel möglich ist und geht und Expertise und Liebe zum Film gehegt und gepflegt wird. Aber ich merke ja, was dann fürs Netz freigeschaltet wird. Und das sind natürlich auch die Sachen, die schon populär sind, die man schon kennt, die nicht die Sachen, die eigentlich die Verbreitung oder den Hinweis noch bräuchten.
Gertrud, du wolltest auch.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also de facto ist es ja auch einfach nicht so, dass es so also ein anonymes Publikum gibt oder Leser, anonyme Leser, und dann gibt es sozusagen so einen Redaktionswillen, nur das Gute zu tun, sondern das sind ja schon Spiegelverhältnisse. Also in gewisser Weise sind ja also Zeitungen nach wie vor und andere Medien ja auch also darauf angewiesen, quasi ein Rahmenprogramm zu machen für die Zeitslots oder Platzsegmente, die sie als Werbeträger verkaufen. Und insofern gibt es so eine ganz also komplexe Kontrollsituation durch so ein Marktsegment, was eigentlich in diesen Medien selber eingebaut ist. Also das ist eben gar nicht so, dass man das sozusagen einfach loswerden kann oder sagen, das ist halt der Anzeigenteil oder so, sondern da gibt es Zusammenhänge, die damit wieder zu tun haben, dass also die Anzeigen bezahlt werden nach Auflagenhöhe oder nach Einschaltquote. Das heißt also sozusagen, das ganze ökonomische Volumen eines solchen Mediums hängt auch davon ab, ob es sich sozusagen in diesem doppelten Sinne auf dem Markt beweisen kann. Und ich glaube, das sind sozusagen ja auch immer solche Versuche, über einzelne Medien und Künste zu steuern, dieses interne Marktverhältnis. Und das war bei der Rundschau übrigens auch schon so, dass das natürlich enorm schwierig war, das loszukriegen von dem Problem, dass die großen Kinoketten und so weiter die großen halbseitigen Anzeigen geschaltet haben, wenn der neue Blockbuster-Film kam. Ja, die waren nicht erfreut, wenn da irgendwie hämische Kritiken kamen oder so. Ja, also das sind, glaube ich, komplexere Verhältnisse, die man nicht einfach also in so ein Modell kriegen kann, da ist der Markt und da ist die Freiheit, sondern das sind wirklich so Beobachtungssysteme, wo natürlich auch die Zeitungsredaktion, ich glaube, Sie haben das gut beschrieben, natürlich selber immer versuchen rauszukriegen, also wer liest uns denn eigentlich noch oder schon oder neu oder so, und dann spielen natürlich diese Generationenfragen eine Rolle. Und das konnte man beobachten bei einigen von den großen Zeitungen, dass die plötzlich, also grob gesagt, Film zum Abschuss freigegeben haben. Das heißt also, Filmkritik wurde freigegeben als die populäre Angelschnur, mit der man sozusagen jetzt deutlich jüngere Leserschichten versucht hat, für die Feuilletons wieder zu gewinnen. Das muss man auch sehen. Das sind natürlich auch Strategien. Ob das gelingt, glaube ich nicht, weil das Interessante natürlich ist, dass dieses sogenannte junge Publikum inzwischen viel kompetenter ist, was Film anbetrifft. Das ist ja nicht mehr sozusagen das uninformierte Publikum der frühen 60er Jahre, die wenig Filme kannten, wo es überhaupt mühsam war, die Filmgeschichte zu sehen. Ja? Also ganz andere Voraussetzungen des Schreibens und des Filmesehens als heute, sodass eigentlich inzwischen wahrscheinlich das sogenannte Publikum durchaus Kompetenzen hat, die noch gar nicht so wahrgenommen werden als solche. Und das finde ich eben interessant, wenn man in die Internetblogs geht. Da kommen ja dann im Grunde diese Auseinandersetzungen, wo sich das auch zwischen so Fangemeinden und so kleinen Expertokratien einpendelt. Und das finde ich ein hochinteressantes Phänomen. Also da kommen im Grunde diese Kritiken, die sich dann beschweren, dass die Kritik nicht richtig war und so. Also die Kritik der Kritik, ne? Ich meine, das hält es ja lebendig. Also dass es sozusagen Bezug auf die Kritik als Genre gibt, als ein Textgenre, wo man drüber reden kann, wo man sich drüber streiten kann. Also eine Kritik, die nur sozusagen gelesen wird und nicht selber als Kritik gelesen wird, ist ja irgendwie auch, verfehlt in gewisser Weise ja ihre Funktion.
Aber plötzlich wird jeder Mann Experte. Frau Peitz, haben Sie davor keine Angst, dass...
Das stimmt ja so nicht. Also es gibt sehr viel mehr, sehr viel leichter die Möglichkeit, dass die Spezialisten, die Experten für bestimmte Dinge sich verständigen, sei es in Zeitschriften, sei es auf Online, sei es in, so... Aber natürlich, also es gibt sehr viel mehr verschiedene Gespräche über Film. Und was in Tageszeitungen geschieht, ist natürlich mehr so ein allgemeines, also ein, wo der Tisch vielleicht größer ist, an dem Leute sich unterhalten. Das ist für mich sowieso eine der Prämissen für meine Arbeit, dass ich meinen Job so verstehe, als der Versuch, Dinge, die ich für Gespräche in Gang zu halten, über Dinge, die ich für wichtig halte. Kontroverse Gespräche, Dinge, wo wir vielleicht tatsächlich alle keine Lösung haben. Und das kann Film sein, das kann Architektur sein, das können die Flüchtlinge in Lampedusa sein oder was auch immer. Und es geht auch ganz altmodisch nach wie vor um Informationen, auch beim Schreiben über Film. Also es wird ja nach wie vor sehr viel Unsinn geschrieben, weil viele Kollegen auch in Printzeitungen sich nicht die Zeit nehmen, dass die Sache sauber ist, dass das stimmt, was da steht. Das ist so das eine, also dass es viele verschiedene Gespräche gibt. Deshalb finde ich das einfach auch nur bereichernd, dass man sich gar nicht mehr so entscheiden muss. Ich wollte nochmal auf Vera Settakul zurückkommen. Ich habe selber einen Aufmacher geschrieben, als dann Uncle Bonmi ins Kino kam. Also richtig groß, die erste Kulturseite. Das ist natürlich ein Schutzraum, den ich auch selber qua Amt verteidige, dass wir sowas machen, egal was in der Woche ins Kino kommt, dass wir jetzt diesen Film als Aufmacher machen und dass ich auch mir die Zeit genommen habe, den zu treffen und alle seine Filme zu gucken und so, was ja schon Luxus ist im Tagesgeschäft und nicht für eine Filmfachzeitschrift sowas zu machen. Aber ich würde das nicht tun, wenn dieser Film jetzt in Asien auf einem Filmfestival Premiere hat und hier nicht zu sehen ist. Das würde ich in der Tat nicht tun, weil ich nicht ganz das Interesse der Leser, die natürlich wissen wollen, was kann ich mir im Kino hier angucken, vergessen kann. Aber ich ignoriere natürlich dann auch ganz bewusst, dass sehr viel mehr unserer Leser vermutlich in andere Filme in der Startwoche gehen. Wo ich selber keine Lösung weiß, oft ist die Tatsache, dass wir uns ja von Cargo bis, ich weiß nicht wohin, die Finger wundschreiben über ganz tolle Filme, Nada und Simin zum Beispiel, ja, nicht nur Goldener Bärengewinner, sondern auch Oscar-Gewinner. Ich persönlich liebe diesen Film und sehr viele haben diesen Film geliebt und Hymnen geschrieben und bei der Berlinale und als er zum Filmstart nochmal, also mehr kann man sich gar nicht wünschen als Film und als Filmemacher. Und trotzdem gehen die Leute hier in Deutschland nicht in diesen Film. In Frankreich hatte er ein Vielfaches des Publikums.
Okay, so war das.
Damit doch, müssen wir leben.
So war es doch aber immer.
Das so doch war es immer toll. Und da hat also die beste deutsche Filmkritik, die immer verteidigt der Anwalt des guten Films sein wollte, nichts genutzt. Damit müssen wir leben. Manchmal, ja, da, das ist so das, wo ich manchmal Krisen bekomme, persönliche.
Ist das nicht auch für, also sagen wir mal, also neue Musik oder so. Ne? Also ich meine, da gibt es auch sozusagen also ein relativ kleines Publikum, was daraus eine Praxis seines eigenen Lebens macht, also in diese Konzerte zu gehen und so weiter. Und es gibt sozusagen also eine etwas umkämpfte Stellung in der Zeitung, auf diese Dinge überhaupt noch eingehen zu können. Ja? Ich meine, muss man das nicht aushalten, dass Filmkritik teilweise eben auch eine relativ kleine Subkultur an impliziten Lesern hat. Was mich interessiert, ist was ganz anderes. Also ist sozusagen diese Vorstellung, also ich versuche Filmkritik so zu definieren, dass ich auf ein großmögliches Interesse der Leserschaft stoße und damit sozusagen auch immer weitere Leser erreiche. Also so ein Schneeballsystem. Ist das eigentlich richtig? Also ich meine, haben wir es je so gemacht? Ist es eigentlich wirklich ein Ziel? Oder ist es nicht doch, dass in dem Moment, wo sozusagen also eine stark auf Expertendimensionen erzielende professionelle Filmkritik entstanden ist, natürlich ganz oft also der Leser, den man adressiert, auch die anderen Kritiker sind? Also da werden doch auch Auseinandersetzungen geführt. Also so ist es doch gar nicht, dass das ein rein pädagogisches Schreiben ist, wo ich jetzt versuche, irgendjemandem was nahe zu bringen. Nein, also ich greife da auch irgendwie natürlich bestimmte andere kritische Richtungen auf. Ja. Ich konstruiere natürlich beim Schreiben einen impliziten Leser, der meine Anspielungen versteht, der weiß, was ich, wie ich es meine. Ja. Also das sind doch alles sozusagen schon beim Schreiben Fixierungen auf einen bestimmten Leser. Das ist, glaube ich, also nicht pädagogisch. Also ich glaube, man muss das einfach trennen. Ich halte es für eine Überlastung der Kritik, wenn die sich als ein pädagogisches Medium primär versteht, was eine unhinterfragte Sache einfach nur vermittelt. Und ich glaube, die Kritik ist eigentlich immer nur dann interessant und irgendwie auch aufregend, wenn sie eben auf was Fragliches eingeht. Ja? Und solange das sozusagen noch fraglich ist, also was das für Filme sind, ja, solange ist diese Kritik sowohl prekär im Sinne, dass sie vielleicht sozusagen minoritär bleibt, ja, aber auch sozusagen in dem Sinne, dass es eben noch keinen Kanon gibt, auf den hin ich jetzt sagen kann, also so sollt ihr das verstehen. Ja. Und das sind doch sozusagen also viel komplexere Prozesse, in denen das ausgehandelt wird, ja, ob jetzt sozusagen also ein Film, der in Cargo vielleicht groß rausgekommen ist, das quasi schafft, auf die erste Seite eines Feuilletons zu kommen. Ja? Auch das sind doch sozusagen also in dem Sinne implizite Annahmen auf den Leser, dass sich dessen Interesse an Film, dessen, also wenn man so will, Kenntnis von Film, natürlich immer mit im Spiel habe. Also das ist ja nicht so, dass man quasi sich vorstellt, also man tut sozusagen metaphorische Analphabeten so antexten.
Ich will
das
mal,
ist doch einfach ja, nicht so. Also insofern denke ich, ist das viel, ja. Also ich würde auch sozusagen da nochmal auf Claudia Lenzens Eingangsstatement ja. zurückkommen. Also eine sagen wir mal, eine, also die berühmte Börne-Formulierung, also ab irgendwann will ich das mal wissen, warum ich mich da aufgeregt habe an einem Objekt. Ne? Und das ist sozusagen der Witz. Und sagen wir mal, Kritiker, die selber sich also über nichts mehr aufregen und nur noch versuchen, irgendwie das wahre, schöne, Gute an den analphabetischen Leser zu vermitteln, das finde ich, das hat mit Kunstkritik nichts zu tun. Und das muss man. Nee, ich sage nur, ich versuche einfach mal jetzt die Position so, das ist jetzt überhaupt nicht.
Aber die Frage ist doch.
Das muss man einfach mal zuspitzen, weil man vielleicht dann überhaupt erst auf dieses Problem kommt. Warum machen sich eigentlich die Kunstkritiker nicht dieses Problem? Die haben kein Problem über entlegene Objekte zu schreiben und das selbstbewusst zu tun. Warum hat die Filmkritik sozusagen immer noch dieses schlechte Gewissen quasi, zu denken, sie muss es eigentlich für ein Publikum tun?
Unter, also es wäre so eine, unter welchen Bedingungen Frage. Will man denn überhaupt Filmkritiker sein? Ich möchte ein Zitat vorausschicken, das ein Kollege von dir formuliert hat. Er hat gesagt, ich bin einer jener Vertreter von Filmkritik, die mit den Filmen, denen sie sich widmen, im Museum des Jahres 2000 verschwinden werden. Das war Carsten Witte, der das geschrieben hat. Würde Carsten Witte heute keine Kritik mehr schreiben wollen? Oder wie verstehst du diesen Satz?
Ich verstehe den doppelbödiger, weil es gibt eine berühmte Formulierung von Rudolf Arnheim in Bezug auf Chaplin, der sozusagen in seiner Zeit in 20er Jahren eben als irgendwie populistischer Bespaßungsclown gesehen wurde von vielen und nicht sozusagen ernst genommen wurde als Künstler. Und da macht im Grunde Arnheim schon diesen Joker, dass er sagt, also ihr werdet euch noch wundern, die nächsten Kritiken kommen aus dem Museum über Chaplin. Ne? Also das ist so natürlich sozusagen insofern finde ich ein schönes Zitat, weil es auch noch mal hinweist auf dieses Problem. Also was ist denn sozusagen also auch das Selbstbewusstsein oder Selbstbild des Kritikers, auf was hin schreibt er denn? Und er schreibt natürlich auch in Bezug auf eine Wertungsgeschichte hin. Natürlich möchte ich, dass ich die Filme, die ich sozusagen verteidigt habe oder versucht habe, irgendwie plausibel zu machen, als niemand die sehen wollte, dass die irgendwie ins Museum kommen, jetzt mal als Metapher. Ja? Also natürlich liegt einem da dran. Also, und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Also ich habe da nicht so eine Angst vor Museen, die im Moment sowieso mehr Filme zeigen als alle anderen.
Wenden wir uns nochmal dem Leser zu. Wer liest die Filmkritik der Zukunft und wo wird sie publiziert, Herr Knöre?
Also ich das denn jetzt wissen? Also allgemein gesprochen wird sie natürlich an vielen Orten und an mehr Orten als in der friedlichen Print-Nachkriegsphase veröffentlicht und gelesen werden. Ob das nur zahlenmäßig mehr oder weniger sind, ich habe keine Ahnung, woher soll ich die auch haben. Es wird, die Frage ist natürlich, ob es so etwas wie die im Prinzip ja auch immer irgendwie ein bisschen fiktive Idee einer einheitlichen Öffentlichkeit, die es in den 60er, 70er, 80er Jahren gegeben hat, die Idee, nicht die Öffentlichkeit, ob es die wirklich weitergeben kann unter den Bedingungen des Internet. Und das jetzt sozusagen auch nur als sozusagen Oberbegriff für eine Ausdifferenzierung, eine wirklich massive Ausdifferenzierung in kleine Expertokratien, aber auch die sozusagen untereinander oft auch überhaupt keinen Kontakt zueinander haben und auch keine Sprache haben, die noch gemeinsam wäre. Das ist ja auch immer die Fiktion, dass das Feuilleton noch eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Blick oder sowas produzieren könnte, wo sich immerhin noch eine große Schnittmenge der Öffentlichkeit bildet. Und das ist ja auch das Tolle am Feuilleton gewesen. Also es gibt das ja nicht, es ist ja völlig Unsinn, das erstmal zu verurteilen. Es hat nur immer den Nachteil, dass es da auch immer schon Ausschlüsse gegeben hat. Aber was weiß ich, also.
Herr Distelmeier. Aber könnte das nicht vielleicht die Filmkritik dann auch befreien von dieser Druck? Denk doch mal an den oder die Leser. Ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe, Filmkritiken zu schreiben, so Anfang der 90er, da kriegte ich von einem Redakteur immer gesagt, das kann man nicht verstehen. Oder so kann man das nicht machen, du musst ein bisschen mehr an den Leser denken. Und ich dachte immer, und wer ist denn das? Und weißt du, woher weißt du genau, was der oder die denkt und macht? Und ich habe nur gedacht, okay, wenn ich jetzt mal an mich denke als Leser, und mich haben die Filmkritiken begeistert,
die mich nicht adressiert haben in pädagogischer oder sonstiger Weise, sondern die Sachen zum Leben erweckt haben in der Auseinandersetzung mit dem Material und mit, das war genauso wichtig, mit der Welt. Dann war ab einem gewissen Punkt klar, über Filme schreiben ist unbedingt über die ganze Welt schreiben. Und Pop sowieso auch, aber darum ging es. Und das Interesse an Filmkritik, was bei mir zumindest stark war, lag vor allen Dingen daran, dass da was mit Relevanz behandelt wurde und dass es da um Bewegungen ging, die Sachen spannend machten und die einen selbst in Bewegung gebracht haben. Und zwar nicht, weil jemand dachte, so wird er das gut verstehen oder sie, sondern weil es einfach zwischen dem Autor, der Autorin und dem Film passiert ist. Und wenn wir uns also dann von einer Sprache, die einheitlich ist, oder von einer genauen Bewusstseinsebene, dass wir genau wissen, das sind unsere Leser, verabschieden, könnte das ja auch eine befreiende Wirkung haben für Schreibweisen, die sich stärker mit der eigenen Disziplin und den Werken selbst beschäftigen, als mit der Frage, wie kriegen wir die Edition der DVDs verkauft.
Andererseits wird man schon die Erfahrung machen, wenn sich das entbündelt, also wenn sozusagen sich die Publika zu ihren Texten zuordnen, wird man schon schnell sehen, glaube ich, dass man mit dieser Form von Begeisterung, die wir bei Cargo haben oder die du für bestimmte Texte gehabt hast, schon ein sehr minoritäres Publikum haben wird. Das ist nicht das Feuilleton-Publikum, das ist nicht der Mainstream. Also ich meine, ich weiß nicht, ich kriege auch relativ selten direkte Leserreaktionen, aber ich, da ich auch unterrichte und so, kriege ich natürlich mit, wie Leute Texte verstehen. Und da staunt man dann manchmal schon, wie wenig sie dann doch verstehen und wie richtig das schon ist, dass man so viele Voraussetzungen tatsächlich nicht machen kann, wenn man sozusagen ein empirisches Publikum im Auge hat und anspricht. Dass das Publikum der Filmkritik eben kein empirisches Publikum ist, das ist sozusagen die andere Seite. Aber die Frage ist, wie lang lässt sich diese Fiktion als unter der Idee einer gemeinsamen Öffentlichkeit aufrechterhalten? Das finde ich schon, das steht schon in Frage. Das steht auch mit dem Prekärwerden der Feuilletons in Frage.
Ja, das finde ich wichtig, das so lange zu verteidigen, wie es irgend geht. Dass man da, wo es eben gerne zugestanden eine fiktive gemeinsame Öffentlichkeit gibt, dass man da auch das Gespräch über ästhetische Gegenstände nicht aufgibt. Ich meine, es hat ja wahnsinnig, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es in der FAZ keine Interviews mit Schauspielern gab. Also ich glaube, bis vor 15 Jahren gab es das nicht, weil das war PR, das machte die FAZ nicht. Und andere Zeitungen machten das auch nicht. Inzwischen gehört das selbstverständlich zu diesem Gesumse dazu über den Film, dass natürlich auch diese sehr PR-trächtigen Formen dabei sind, wo es immer wieder vorkommt, dass dann da doch Texte auch in meiner Zeitung erscheinen, wo ich mich hinterher über uns und mich selbst eingeschlossen ärgere, dass wir das haben durchgehen lassen, was dann doch nur eigentlich nur werbende Wirkung hat. Und dass man, natürlich müssen solche Dinge, sollen solche Dinge auch sein. Gute Interviews sind mit das Tollste, was es überhaupt geben kann zum Lesen. Da dieses Gespräch über genau das, was du eben gesagt hast, dass man in den Filmen auch die Welt versucht zu begreifen, die wir letztlich nie begreifen, und dass wir den Film dann auch benutzen, um uns über Dinge klar zu werden, die unseren Verstand übersteigen, dass man das sich bewahrt und dass man gleichzeitig versucht, die Dinge, die dann manchmal sehr kompliziert sind, trotzdem gerade in Publikumszeitungen so einfach wie mögllich zu sagen. Also ich versuche schon, ich nehme schon Fremdwörter weg, wenn man es genauso gut auf Deutsch sagen kann. Jetzt aber sie müssen halt da bleiben, wo es nicht anders geht.
Die richtige Frage, Frederik.
Ja, es wird so viel von Wirkung gesprochen und ich frage mich, welche Wirkung will man beim Leser denn haben? Also wenn wir sprechen davon, dass man eine Öffentlichkeit erreichen will, ich bin sehr verwundert über so eine Gleichsetzung zwischen den Publikumszahlen, also den Leuten, die ins Kino gehen, und der Größe von einer Kritik, als ginge es um eine werbende Wirkung der Kritik. Das ist nämlich genau so, argumentieren die werbebuchenden Verleiher oder Kinos. Die wollen quasi, die beschweren sich, ihr habt doch so groß drüber geschrieben, wieso läuft der nicht besser im Kino? Das ist doch überhaupt nicht das Interesse der Kritik. Geht es nicht um eine völlig andere Wirkung? Also geht es nicht eher darum, was der Leser, der die Kritik gelesen hat, mitgenommen hat, ob der vielleicht einen neuen Blick bekommt, wenn er erkennt, dieser Film ist nichts für mich, das ist vielleicht gar nicht das Entscheidende, vielleicht geht es um was anderes. Was kann der mitbekommen von der Kritik, außer der Empfehlung oder nicht in den Film zu gehen? Geht es nicht vielmehr darum, was will ich Was ist die kritische Haltung, die etwas bewirkt bei dem Leser?
Ja, klar. Also, ich will da gar nichts zu sagen. Klar ist es so. Ich will vielleicht nur kurz sagen, was ich geschockt war, als ich im ersten Teil der Veranstaltung in dem Gespräch zwischen Andreas Kilb und Til Schweiger saß und das Meinungsbild ein ganz anderes war. Weil nämlich Til Schweiger dann sowas sagte wie, naja, eigentlich muss doch Filmkritik einfach sagen, ist der Film gut oder nicht. Und dann hörte man so im Publikum so eine Art kritische Masse, die raunte, ja. Und ich habe mich gefragt, gut, das geht ja schnell, aber wozu dann sozusagen der ganze Aufwand? Und ich würde auch sagen, na klar, das Interesse von Filmkritik muss nicht sein, die Zahlen hochzutreiben. Das ist natürlich auch vielleicht ein Element, dass man mit dem Kopf, weil man denkt, ich möchte aber, dass es dem Film gut geht, weil ich möchte, dass diese Form von Kino noch einen nächsten Nachfolger hat und vielleicht noch eine größere Welle nach sich zieht. Aber das Interesse zunächst mal ist eher das, was du beschrieben hast, würde ich auch sagen.
Haben Sie jetzt gerade Kino gesagt?
Ich fürchte ja.
Das heißt, Filmkritik und Kino gehören zusammen.
Hat auf jeden Fall auch was zu tun miteinander.
Naja, aber für, nicht
für
nur.
Bestimmte, man kann das ja ganz konkret runterbrechen, wenn man mit den Kinobetreibern in dieser Stadt redet, dann weiß man, dass das, was im Tagesspiegel der Berliner Zeitung, in Tipp City und noch zwei andere Medien stehen, dass das Folgen hat für die York-Kinos, für die Hackeschen Höfe, also für die anspruchsvollen Programme, aber doch für ein breites Publikum nicht allzu spezialisierten Programmkinos. Das weiß man. Was man aber nicht weiß, es gibt keine einfache Ursache-Wirkung-Zusammenhänge. Es gibt Filme, die finden alle Kritiker toll und es geht doch keiner rein. Es gibt Filme, die werden von allen verrissen und die Leute strömen rein. Also es gibt alle Varianten, die es gibt. Deshalb kann man das auch getrost lassen. Man redet auch ganz freundschaftlich dann mit den Kinobetreibern, weil man zugleich die gleichen Filme liebt. Aber die wissen, dass sie uns, sonst könnten die uns ja bezahlen. Wäre ja okay, es wäre ja die Zukunft der gut bezahlten Filmkritik. Im Übrigen fing das ja auch im 19. Jahrhundert so an. Also die ersten Kritiker in England, die wurden zum Teil von den Theatern bezahlt, damit die was für die Zeitungen über deren Theaterstücke schreiben. Also so. Und natürlich sollten wir uns auch nicht zu fein sein, dass ein Aspekt unserer Arbeit der Warentest ist. Oder um es schöner zu sagen, ich war schon wo und dann gehe ich zu meinen Freunden und die sagen, na, wie war's? Und dann sage ich, wie es war. Das ist auch ein Job des Kritikers, egal ob des Theaterkritikers oder des Musikkritikers oder was auch immer. Aber darin erschöpft es sich nicht, weil sonst müssten wir nie über Konzerte schreiben, weil die sind einmal und nie wieder. Wir schreiben trotzdem drüber, weil es sich lohnt, diese Dinge sich anzuschauen, weil wir Menschen das eben diese Hervorbringungen auch brauchen, um zu kommunizieren miteinander. Gut. Und da haben wir so eine Zwischenfunktion als Journalisten, als Kritiker.
Rüdiger Sugesland, hast eine Frage?
Ja, ich habe auch eine Frage. Ich bin auch Filmkritiker, ich war schon wo. Also zum einen die Bemerkung, das kann ja vielleicht nochmal erläutert werden, wie es gemeint ist. Ich verstehe nicht ganz, warum offenbar sowohl Christiane Patz wie Jan Dieselmeier ein Problem haben mit Pädagogik. Weil ich finde es eigentlich in Ordnung, wenn ein Filmkritiker mir etwas erklärt, mich zu etwas erzieht, zum Beispiel meinen Blick schult, nennen wir es mal so. Ich glaube, es geht eher um gute und schlechte Pädagogik und wir alle wissen, selbst an der Grundschule gibt es keinen Rohrstock mehr. Also natürlich ist der Filmkritiker mit dem Rohrstock blöd, aber man kann es ja cleverer machen. Und ich glaube auch, dass es viele, auch die hier sitzen, cleverer machen. Also was ist eigentlich so schlimm oder warum muss man in öffentlichen Diskussionen diesen Begriff Pädagogik bashen? Oder ist das nur so einen kurzen Punkt machen beim Publikum? Ich will auf was anderes eingehen, was auch an das anschließt, was Sie gerade gesagt haben, Christiane Patz, mit den Kinos, für die man was tut, wenn man in Berlin schreibt, zum Beispiel für die York-Kinos. Und Sie haben am Anfang diese Frage aufgegriffen, ob man Komplize des Filme, des Autorenkinos ist oder mit Peter W. Jansen oder Sie haben gesagt, Sie seien eher des guten Films. Da ist natürlich die Frage liegt nahe und ist ein bisschen fies zu fragen, was ist ein guter Film? Aber man könnte auch fragen, ist das überhaupt eine Differenz? Und ist nicht der Autorenfilmer dadurch definiert, dass er immer einen guten Film macht, aber vielleicht einen, der missglückt? Und dass die Blockbuster, um mal so die Bösen zu benennen irgendwie, die wollen gar keinen guten Film machen, die wollen was machen, was sich verkauft. Und insofern gibt es doch vielleicht diese Differenz nicht, sondern wir sind oder sollten oder könnten sein Komplizen schon der Filmemacher, die was wollen und ihrer Filme, die Kunst sein wollen oder eine Relevanz auch im Sinne einer, meinetwegen ein politisch brisantes Thema aufzugreifen oder ästhetisch was auszuprobieren, wo sie schon die Filmemacher selber ahnen, dass es misslingt. Und dann muss man sie in diesem Misslingen irgendwie wohlwollend begleiten und erklären, was sie hätten machen wollen und sie verteidigen, damit sie ihren nächsten Versuch finanzieren können. Irgend sowas. Das nur mal so als Vorschlag.
Ja, wie gesagt, wenn ich mich als für den Film verantwortlich fühlen würde, dann sollte ich mich von den Filmverleihern bezahlen lassen und nicht von der Zeitung, ist doch ganz einfach. Und das mit dem Pädagogischen, die Menschen sind weitgehend fertig, wenn sie drei sind, deshalb habe ich große Probleme mit Pädagogik und ich fände es vermessen, also wem dienen die Filme, hieß eine Frage anfangs von Claudia Lenzen und ich finde das Wort dienen sehr schön. Also ich versuche Dinge bereitzustellen, Informationen, Ideen, Gedanken, Fragen, sehr viele Fragen, von denen ich denke, manchmal denke, das treibt vielleicht nicht nur mich um, sondern auch noch ein paar andere Leute. Und das ist einfach ein Angebot. Mehr mache ich nicht, wenn ich Texte schreibe. Ich habe auch keinen literarischen Anspruch. Ich freue mich, wenn die deutsche Grammatik stimmt bei journalistischen Texten.
Ja, da sind wir sehr weit auseinander. Also ich bin da deutlich herrschsüchtiger und ich finde das auch richtig, herrschsüchtig zu sein als Kritiker, weil man ja brennt für etwas. Und warum soll ich denn sagen, hey, ich schreibe jetzt über dies oder das und ich lege es dir hin, egal was du damit machst, dann wäre ich nicht Kritiker. Ich habe als Kritiker eine Haltung zu Dingen, ich schwärme für Dinge, ich finde auch, dass viele Autorenfilme schon das Falsche wollen und dann auch weg mit ihnen und dann hilft es auch nichts, dass sie Autorenfilmer sind, weil der Wille sowieso sagen, nicht zählt oder nur sagen, unter einem Blickwinkel. Nein, aber natürlich möchte ich, dass die Leute sich begeistern für das, was mich begeistert. Also um es jetzt mal sozusagen ganz in der Emphase-Schule zu formulieren, das kann man sozusagen auch in der analytischen Schule formulieren, aber daraus kann keine Haltung entstehen, die dient. Das sehe ich nicht.
Vielleicht ich finde, Sache das schließt sich nicht aus. Zum Pädagogischen. Ich würde von mir behaupten wollen, dass ich extrem viel gelernt habe von Filmkritiken. Und dass, wenn du das so siehst mit der Pädagogik, na klar. Nur damit ich das lernen konnte, musste ich mir zumindest einreden können, erfolgreich, dass sie das nicht wollten, pädagogisch sein. Weil das macht nämlich keinen Spaß. Und ich hatte eher das Gefühl, ich bin bei einem Prozess dabei und darf mitlernen, bei dem, während da jemand, der schreibt, was über sich, die Welt und die Filme lernt. Und na klar, hat das alles dann auch was mit Pädagogik zu tun, aber es klingt nicht gut und es fühlt sich nicht gut an. Und es ist, glaube ich, auch nicht der erste Impuls der Texte gewesen, hoffentlich.
Aber auch das mit der Liebe und dem Schwärmen können wir uns sofort einigen. Das eine schließt das andere nicht aus. Also mir fällt, manchmal möchte ich den Satz reinschreiben. Leute, geht in diesen Film, er ist toll, guckt ihn euch an.
Und das machst du
aber nicht. Das mache ich dann, naja, das kann man ja... das kann man einmal machen, aber das geht ja in... Aber es fällt mir sehr schwer, das dann nicht manchmal einfach so eins zu eins dahin zu schreiben.
Ich hab noch eine Frage, aber dieses Mikro geht nicht. Doch, jetzt vielleicht. Oder zwei Fragen. Gertrud, du hast mal in einer Diskussion über Filmkritik, ist schon lange her, gesagt, dass du gerne auch damals in der Frankfurter Rundschau ich geschrieben hättest. Ja? Und ich wollte fragen, also wie es jetzt hier zum Beispiel, wie du das siehst, Christiane, in der Tageszeitung, gäbe es, also wie welche Möglichkeiten gibt es, sehr subjektiv zu schreiben? Und dann komme ich gleich auf Frage 1b. Hier war einmal bei einer meiner kleinen Folien so eine Bemerkung vom Termin, vom Besprechungszwang unter Termindruck. Und das hat ja allerdings sehr stark zugenommen, dass Filmkritiken sozusagen dann erscheinen, wenn es jetzt gerade aktuell ist. Gäbe es eine Möglichkeit, Filmkritik, also so auf der Ebene, wie wir jetzt darüber sprechen, sozusagen den Lesern an, zu vermitteln, völlig ohne Termindruck, auch also ohne Retrospektive?
Das mit dem so. Termindruck verstehe ich nicht. Die Filme laufen für die Presse meistens 6 Wochen, 8 Wochen vorher. selbst wenn sie 3 Tage vorher laufen, ist es kein Problem. Die Kollegen vom Sport, der Abpfiff ist 9:45, um 10 steht der Text, wird die Seite belichtet, wo der Text draufsteht. Das ist Termindruck. Also in der Kunst- und Kulturkritik gibt es sowas wie Termindruck, wenn man jetzt die schnellen Online-Zeiten bedenkt. Nicht. Bei der Berlinale haben wir es manchmal ein bisschen eng.
Nein, vielleicht aber ist es jetzt ein Missverständnis. Ich meine, es wäre doch auch denkbar, dass sozusagen ein Kritiker, eine Kritikerin nachdenkt über einen Film, der gerade jetzt also ihm oder ihr begegnet ist, und dann gäbe es eine Möglichkeit, das in einer Zeitung zu veröffentlichen. So ist es ja mal nicht. Es geht tatsächlich doch jetzt bei den Tageszeitungen in erster Linie um Rezensionen, wenn Filme direkt anlaufen. Also da hat sich doch was verändert.
Aber war das wirklich je
anders? Was ist daran falsch? Also,
da muss ich irgendwie was sagen, ist daran falsch? Als ich als Studentin in der FR angefangen habe, also was Wilfried vielleicht etwas sehr euphorisch so als Reich der Freiheit beschrieben hat, also das ging auch irgendwie knallhart, so muss man einfach mal sagen. Also da wurde irgendwie das Filmprogramm verteilt, mehr oder weniger hierarchisch. Also der Redakteur hat sich die interessanten Sachen, wo man schon wusste, das ist interessant, rausgesucht und hat gesagt, wollen Sie vielleicht noch was? Und oft hat man auch einfach nur den Namen vom Kino bekommen und man hatte überhaupt keine Ahnung, was einen da erwartet. Und das ist so ein Blackbox-Verfahren und das hat was sehr Sportives und ist enorm trainierend. Ja? Also man geht um 9 irgendwie in die Redaktion, um 11 läuft der Film. Man weiß ungefähr je nach Kino, was es sein könnte, also Genres und so weiter liegen dann eigentlich schon fest. Und dann geht man da rein, kommt um 1 wieder raus, geht in die Redaktion. Und damals war das ja ein reiner Männerverein natürlich, dann ging das immer so, schön, dass Sie da sind. Sie haben einen Wodka, eine Zigarre, 15 Zeilen und eine halbe Stunde. Ich meine, so, das war das Reich der Freiheit. Und die sagen wir mal, das was so die... Also die Sklavenmoral von mir dann sich so entwickelt hat dagegen, war, dass ich das versucht habe zu schaffen, diese 15 Zeilen in einen Satz zu kriegen, weil das hieß, ein Redakteur im Stress, ja, der das schnell umbrechen muss, der kann da nichts mehr rausnehmen. Das ist sozusagen wasserdicht verpackt. Ne? Und das sind also viele von meinen Kritiken sind in der Tat also stilistisch solche Verpackungswunder, wie man mit Doppelpunkten und so Querstrichen und so weiter, also das alles kompakt in einen Satz bekommt. Ja? Genau, und das war sozusagen, also das ist sozusagen die Praxis, muss man schon sehen.
Aber das ist lange vorbei.
Ja, das ist lange vorbei, aber ich glaube, es ist deswegen vorbei, weil dieser Ehrgeiz, noch das ganze Programm in der Kritik überhaupt aufzunehmen, gar nicht mehr da ist. Was damals bei der FR, und das fand ich irgendwie verteidigenswert, schon ein Impuls war zu sagen, und es hing auch damit zusammen, dass eben Film noch gar nicht so kanonisiert war, uns interessiert prinzipiell alles, was Film ist. Ja, und wir schauen uns alles an. Das war sozusagen, fand ich eigentlich ein gutes Prinzip. Das führte dann natürlich zu diesen Formen. Und das ist nicht uninteressant. Das ist was anderes als diese 15 Zeilen Service-Geschichte. Also was für eine Gewichtsprobleme der Star hatte und wie sich das auf der Leinwand breit macht oder so. Ja, also das war einfach nicht so das, der Issue. Ne? Und da konnte man sozusagen, die FR war ja verschrien, dafür ich auch. Also in dem Moment, wo ich anfing, diese Sätze zu entfalten, wurde das alles viel zu lang. Und dann bin ich eben auch irgendwie da weggegangen. Ne? Ich meine, das muss man auch sehen. Natürlich sind Zeitungen Container, nicht, die sozusagen begrenzten Platz- und Zeitkontingente haben. Und unter diesen Bedingungen, wir reden ja immer davon, was kann man unter diesen Bedingungen machen? Und da war das natürlich sozusagen dann so an Adornos Sprachstil geschult, der konnte das ja auch, diese ganz langen Sätze, in einen Block bringen und da war dann das Argument drin. Und so, also das war natürlich so, also stilistische Frage. Aber das geht schon sozusagen, da entwickelt man schon auch Ehrgeiz und deswegen weiß ich nicht, ob ich da das nicht zu understatementhaft finde, wenn Sie sagen, also bei Ihnen gibt es in dem Sinne keinen literarischen Ehrgeiz, weil ich glaube, den nimmt man eigentlich immer schon da in Anspruch, wo man versucht, so etwas wie eine Beschreibungssprache zu entwickeln, die dann den Leser dazu bringen sollen, quasi das wie so eine Übertragung. Ja, also deswegen würde ich das mehr, weniger als ein pädagogisches, als ein Übertragungsverhältnis. Ich möchte den eher anstecken. Ja? Also ich suggeriere dem, was in einer also durchaus literarisierten Sprache etwas irgendwie jetzt ganz spannend zu finden und deswegen da reinzugehen, weil da irgendein Versprechen so anklingt, ne, dass da irgendwas enorm, was Interessantes geht. Ja. Und das sind für mich sozusagen so Verhältnisse, die was damit zu tun haben. Also was ich ja möchte, ist, dass sozusagen derjenige, der meinen Text liest, die Position oder die Perspektive, die dieser Text auf das Objekt hat, teilt. Ja. Insofern kann man sagen, ja, das ist natürlich auch ein Ansinnen, nicht solipsistisch, ich will nicht, dass die einfach nur, also ja, das sozusagen folgenlos lesen. Nein, man möchte das natürlich schon, man möchte in dem Sinne überzeugen.
Das hat sich doch aber grundsätzlich nicht geändert. Vier Filmkritikerinnen und Kritiker sitzen hier, die schreiben doch nicht anders, als in den 70er, 80er, 90er Jahren geschrieben wurde, oder?
Ich möchte mal für Eckart Knörer antworten. Und zwar, es gibt ja auch andere Arten von Filmen zu handeln als nur im Schreiben. Und wenn man sich die audiovisuellen Arbeiten anguckt, so Video-Essays, es gibt einen, den ich mir vor kurzem angeschaut habe, das ist von Eckart Knörer mit Michael Baute, der auch da vorne sitzt, ein Video-Essay über Keutners unter den Brücken. Und das ist etwas, da wird natürlich auch geschrieben, ne, dann wird es gelesen und dann wird aber montiert, dann werden die Bilder verfremdet, beziehungsweise es werden andere eingeklinkt und da entsteht halt eine audiovisuelle Struktur, die ich auch nicht Text nennen würde, sondern eben mehr Film, wo dann Film auf Film vielleicht weniger antwortet, als mit den an sich oder miteinander eine Beziehung eingeht. Und das fand ich ein gutes Beispiel dafür, wie anders gearbeitet wird heute als vor 30, 40 Jahren oder auch als ich angefangen habe, über Film zu schreiben. Und auch, dass es eine Reichweite haben kann, weil ich habe gesehen, es gab eine Reaktion darauf von einem spanischen Leser, der dann gepostet hat, er hätte den Film jetzt auf Spanisch übersetzt, weil er wüsste, in Spanien gäbe es den gar nicht. Und das hätte ihm total viel Spaß gemacht und vielen Dank. Und eventuell hat das also eine Reichweite, die ich mir bei Filmkritiken früher sehr gewünscht hätte, dass irgendwas mal irgendwo ankommt. Mhm. Und das geht also.
Also man muss dazu sagen, du hast ja den dritten im Grunde gar nicht erwähnt, Kevin Billet, der für den Filmaspekt zuständig ist. Das ist wirklich eine Dreierkollaboration, die wirklich auch über die Medien hinweg, über die Ländergrenzen und über die Mediengrenzen hinweg ging. Schon ein spezieller Fall natürlich. Aber klar, also das ist etwas, was so nur in Zeiten des Internet möglich ist, weil wir...
Nein, es war im Fernsehen möglich. Im Fernsehen gab es die visuelle Filmkritik, den Filmtipp zum Beispiel im BDR. Das war genau das, was Sie gerade beschrieben haben.
Nee, nicht ganz. Also ich habe mal für ProSieben was machen dürfen. EPD Film hatte eine Kooperation mit ProSieben, dann fuhr man dahin und durfte 3 Minuten, irre viel, fand ich damals, über einen Film arbeiten. Der lief im Programm, man kriegt so eine riesige Liste, dann kann man sich aussuchen, dann macht man so ein Video-Essay, der aber eben nicht nur so ausmacht, den ganzen Film, man konnte jede einzelne Minute benutzen und legt einen Text drüber. Aber diese Form von Video-Essay ist ja noch was anderes. Da werden auch Bilder eingeschnitten, die nicht aus dem Film sind. Die werden gedreht, da werden Dinge verfremdet. Also da würde ich schon sagen, gibt es einen Unterschied zu dem klassischen Fernsehfeature und dem, was im Netz und durch DVDs, die man rippen und bearbeiten kann, viel leichter möglich ist als früher.
Das ist die eine Richtung, aber ich glaube, es gibt so viele Dinge, die haben wir noch nicht mal erwähnt hier. Die sollten vielleicht der Vollständigkeit halber mal genannt werden. Es gibt ja auch noch den großen, also außer den ästhetischen Fragen anstecken, finde ich ein wunderbares Bild. Da können wir uns drauf einigen. Das geht auch nur, wenn man eitel ist. Also so viel zu... Natürlich machen wir unseren Beruf auch, weil wir eitel sind und so eitel, andere Leute mit unseren Ideen zu behelligen. Aber was noch ganz wichtig ist, ist zum einen der ganze Bereich der Filmpolitik. Das ist eine riesige Industrie, die auf den Wirtschaftsseiten immer mal vorkommt, wenn einmal im Jahr die FFA die Zahlen bekannt gibt, dann gibt es irgendwie so eine Randspalte. Aber ansonsten kommt das ganz wenig vor. Und ich erinnere mich an Wolf Donner, auch der ist schon lange gestorben, der uns Junge, ich war damals noch jung, immer beschimpft hat, dass wir uns darum viel zu wenig kümmern. Dass wir immer unsere tollen ästhetischen oder auch unsere politische Haltung und so, aber wie diese Industrie, von wem dominiert wird, wie die Bilder, wir leben ja in einem visuellen Zeitalter irgendwie immer noch, wer mit diesen Bildern Geld macht, wie diese Bilder drangsaliert werden, aus welchen Gründen, dass wir uns dafür immer zu fein sind, uns darum Gedanken zu machen. Das versuche ich persönlich ab und zu noch hinzukriegen und weiß aber auch, da das sehr aufwendig ist, dafür braucht man Zeit, dass auch wir das viel zu wenig tun und das tun, glaube ich, alle deutschen Feuilletons viel zu wenig. Das andere, was für mich auch noch zu meinem Selbstbild als Filmkritiker dazugehört, ist eben dieses mit dem visuellen Zeitalter. Eigentlich sind wir doch Bilderexperten, eigentlich verstehen wir doch oder zumindest behaupten wir das, etwas mehr davon, wie Bilder organisiert sind, wie sie funktionieren, als andere Leute. Und das ist ja so viel wichtiger geworden. Das berühmteste Beispiel ist natürlich 9/11, was ganz viel mit Bilderwelten zu tun hatten, wo es auch einen Clash der Bilderwelten gab. Es kommt bei all diesen schrecklichen Sachen wie Abu Ghraib oder neulich die toten Giftgaskinder in Syrien, wo dann plötzlich Bilder in der Welt sind, mit denen keiner klarkommt. Und warum empfinden wir nicht auch eine gewisse Verantwortung dafür, uns über die Verständigung, über diese Bilder mit zur Aufgabe zu machen? Auch das, finde ich, geschieht in unserer Zunft leider viel zu wenig, weil wir zwar die Welt über die Filme gern wahrnehmen wollen, aber die Welt direkt da lieber nicht. Das sind so zwei Aspekte, die ich finde, die sind uns so zugewachsen oder vielleicht auch schon immer da und die sind genauso wichtig wie vor 10, 20, 30 Jahren, wo ich gerne mehr hätte und mir auch gerne immer wieder an die eigene Nase fasse.
Also als Kritiker würde ich ja sagen, interessiert mich die Filmpolitik null. Und zwar, ich würde eher sagen, politisch ist man als Filmkritiker, wenn sie einen null interessiert. Natürlich interessiert mich die Filmpolitik, aber nicht als Kritiker, weil meine Aufgabe als Kritiker ist einfach eine andere. Ich habe den Film als im weitesten Sinne ästhetisches Objekt vor mir und als ästhetisches Objekt ist er natürlich immer auch ein soziales und gesellschaftliches Objekt, um da an Gertrud Koch anzuschließen. Warum soll ich als Filmkritiker mir die Sorgen der Filmpolitik und der Filmindustrie machen? Denn das sind schon Jobs und investigative Dinge, die es gibt, aber die sind eigentlich nicht die Sache des Filmkritikers.
Aber man kann auch die Produktionsbedingungen, gerade bei diesem sehr teuren Zwitterwesen zwischen Kunst und Popcorn, Film nicht außer Acht lassen, wenn man sich über Filme Gedanken macht. Nicht immer jedenfalls.
Natürlich nicht, gerade da, wo es für den Film selbst hochinteressant wird, aus ästhetischen Gründen aber eher wiederum. Also jetzt bei Gravity würde ich sagen, müsste man eigentlich schon eine Filmkritik schreiben, die über den aktuellen Stand der Filmtechnik und natürlich auch der Industrie, die sagen, genau diesen Film zu diesem Zeitpunkt möglich macht, schreiben. Aber also jetzt als Filmkritiker hinzugehen und mir über die neueste Veränderung der FFA Gedanken zu machen, sorry, nee.
Naja, ich meine, ich fand es schon interessant, dass in den letzten Jahren ja mehrere Zeitungen dazu übergegangen sind, so Sparten neu zu betiteln. Dann gibt es plötzlich irgendwie Medien, Film und DVD, Phono, ne, das ist FAZ-Aufteilung. Ja. Also das wird ja sozusagen schon zunehmend gemacht. Und ich glaube, was sozusagen hinter diesen, also Spartenaufteilung sich natürlich letztlich irgendwie zeigt, ist genau das, was worauf Eckart hingewiesen hat. Also dass im Grunde natürlich also Film zu einem, also wenn man das ökonomisch betrachtet, zu einem Produkt in einem Multi-Verein geworden ist, wo im Grunde diese Eventstruktur der Kinoaufführung eine ganz andere Rolle zu spielen beginnt, ja, wo sozusagen das, was sozusagen in diesen Mega, also Sony Pictures oder so, ja, als Kino läuft, ist irgendwie ein ganz anderes Konzept von Kino, als wenn wir hier so noch gemütlich von Kino reden. Also das muss man, glaube ich, einfach sehen, da gehen natürlich immer auch so sozialpolitische und ökonomische Rahmenbedingungen mit ein in sozusagen das Erscheinen dieser Objekte. Als Kritiker fangen wir natürlich vor allem an, uns mit diesen Erscheinungen zu beschäftigen. Aber klar gibt es natürlich sozusagen auch eine Projektionsmaschine, die diese Erscheinung materiell mit hervorbringt. Und ich habe gar nichts dagegen, sich damit zu befassen. De facto ist es, glaube ich, sehr schwierig, das in einer kurzen Version zu tun. Und nicht zufällig sind das dann eigentlich die Bereiche, die dann doch, grob gesagt, wieder eher in die Wissenschaft gehen. Ja, also diese Austarierung, die Politik, wie sozusagen ja, solche, ja, auf der Handlungsebene geht es natürlich in die Wirtschaftspolitik, wobei da auch ja, eigentlich wenig, ne? Wenig, also da lesen Sie ja auch nichts auf der Wirtschaftsseite. Ja, das ist eigentlich eine nicht analysierte Zone. Also früher gab es ja noch diese massenkommunikationswissenschaftlichen Fachzeitschriften, die diese ganzen Analysen gebracht haben, wie sich sozusagen also die Institutionen verändern, die öffentlich-rechtlichen, die privaten und so weiter. Also da wird ja Forschung gemacht. Ne?
Ich spielte jetzt eigentlich auf relativ konkrete Zusammenhänge an. Also Digitalisierung, das hat die Bilder verändert, das hat die Filmproduktion revolutioniert, wie den Rest der Welt auch. Das hat sich von der Produktion, die Kosten haben sich auf die Produktion, auf später, für die Kinos ist es teurer geworden, für die Filmemacher ist es billiger geworden. Es gibt weniger Widerstand des Materials, das hat doch unmittelbare ästhetische Folgen. Da kommst du doch gar nicht drum herum, drüber nachzudenken.
Ja, genau.
Aber oder von der Seite her, die Frage oder die leidige ist Frage, Seite? Ist der deutsche Film totfinanziert? Also ist er, obwohl es so viel Geld in diesem Land für Filmproduktion gibt, gut oder deswegen schlecht oder wie rum? Auch da gibt es doch Zusammenhänge, über die es sich nachts. Also ich finde, wir haben die Aufgabe, darüber ja. nachzudenken.
Hier ist noch eine Frage aus dem Auditorium.
Ja, ich habe die Frage und zwar. Die Rolle des Publikums ein Zeichen des medialen Wandels und was Frau Koch sagte, die andere Filmkritiker als Publikum irgendwie, habe ich mich gefragt, ist das eigentlich ist da eine Sehnsucht danach, dass Kritik über die Filmkritik auch mal in die zweite, dritte, vierte Runde geht im Sinne von, ich als Filmkritiker habe die Kritiken anderer Filmkritiker gelesen und nehme jetzt Bezug dazu, dass die ja vollkommen daneben liegen oder was soll das denn, was zieht ihr denn den Rohrstock gegen das Publikum und so weiter, weil man das ja eben im Internet bei irgendwelchen Kommentar-Bashings oder Kommentar-Diskussionen extrem hat, aber dann eben es oft abdriftet in ein seltsames Niveau oder in so einen Zweizeiler Diskurs. Und da frage ich mich, ist das was, wo eine Sehnsucht besteht oder ist quasi, naja, ich habe alles zu diesem Film gesagt, was ich dazu sagen kann, es gibt nichts mehr dazu zu sagen.
Also ich sehe das als in gewisser Weise einen zweigleisigen Prozess, nicht? Also sagen wir mal, diese Auseinandersetzung über Filme, also die wir alle führen, wenn wir mit Freunden im Kino waren und schon da uns ja anschließend verkrachen. So, das ist ja sozusagen eine höchst lebendige Form, in der man sich über Film auseinandersetzt, in der direkten Kommunikation, über das Sprechen, über Filme mit anderen, rumstreiten und so weiter. Ja. Fand ich doof, fand ich gut und so. Also wie da so geredet wird, und das macht im Grunde das Netz auch. Also diese Blogs, die sind eigentlich auf diesem, also quasi so Stammtisch, Level, ne? Also wir streiten uns jetzt über diesen Film. Ne? Und wenn X sagt, der ist blöd, dann finde ich, dass X blöd ist und so weiter. Also so diese Auseinandersetzungen sind aber, glaube ich, in gewisser Weise also so das Unterfutter, ja? Was ja ursprünglich auch mal da war. Und dann hat sich ja die professionelle Kritik im Grunde daraus, ja man kann sagen, abgespalten. Nicht, das hat Claudia Lenzen schon in ihrer Einführung erwähnt, also wie sozusagen aus diesen kommunizierenden Salons, in denen die Künstler selber eigentlich sich untereinander verständigt haben, wie gut oder schlecht es eigentlich ist, was der Kollege geschrieben hat, wie sich daraus eigentlich dann eine abgespaltene Kritik ergibt, wo sozusagen plötzlich die Rollen getrennt werden. Ja? Also wenn wir ins Kino gehen, sind wir alle Kritiker. Ja, da klappt das ja alles noch ganz gut. Ne? Und die Frage ist also, was ist sozusagen also dieses Extra der professionalisierten Filmkritik, die natürlich sozusagen schon versucht, diese Äußerungen in dem Sinne nachvollziehbarer zu machen und auch stärker zu begründen. Ja, insofern, also das würde ich sagen, ist sozusagen also dieses analytisch, man versucht dann doch irgendwie also zu sagen, warum man das so oder so findet und warum man vielleicht meint, dass der Film an der Stelle besonders eindrucksvoll ist oder und so weiter. Also das sind verschiedene in dem Sinne dann tatsächlich Adressaten. Aber ich glaube, das steht schon in einem Verhältnis zueinander. Also für Kritik interessieren wird sich wahrscheinlich nur jemand, der selber diese Art von also kommunikativer, libidinöser Besetzung von Film hat, dass er sich sowieso schon gerne darüber streitet und es dann auch aushält, irgendwie was dazu zu lesen, wo seine eigene Position vielleicht jetzt irgendwie aufgefangen ist oder irgendwie entwertet scheint oder so. Aber sagen wir mal, dieses Moment von Streit, ja, was zur Kritik ja gehört, ja, das finde ich eigentlich, ist in den ganzen Filmseher-Milieus ziemlich verbreitet. Und von daher mache ich persönlich mir eigentlich nicht so viel Sorgen um die Filmkritik, weil ich finde, da ist ein enormes Potenzial. Und deswegen nehme ich diese Blogs, so idiotisch die im Einzelnen sein mögen, nehme ich die als ein Phänomen einer doch funktionierenden Öffentlichkeit, die sich da herstellt, nehme ich die dann doch auch wieder ernst.
Noch eine Frage.
Ja, eher ein Diskussionsbeitrag. Ich wollte das aufgreifen, was Sie gerade zuletzt gesagt haben, weil das Interessante ist ja, ich glaube auch, dass dieses Milieu und diese Kultur besteht, aber nicht unbedingt gerade in den Tageszeitungen, in dem, was wir jetzt mal offizielle Filmkritik nennen können, da eigentlich viel zu wenig. Und das geht dann auch in den Punkt, was Frau Peitz vorher gesagt hat, dass wir Kritiker vielleicht oder die Filmkritik zu unpolitisch ist, im Sinne, dass über Filmpolitik, über die industriellen, ökonomischen Dinge zu wenig nachgedacht wird. Wenn ich das vergleiche mit anderen Sparten oder Bereichen des Feuilletons, Literaturkritik, da wird Surkamp rauf und runter debattiert. Es geht auch im Tagesspiegel um den Intendanz in Bayreuth, in Salzburg, was auch immer, hier die Berliner Sachen sowieso. Das heißt, solche, sagen wir mal, kulturpolitischen Fragen und auch kulturökonomischen, werden natürlich, wenn es nicht um Kino geht, sehr wohl auch breit abgebildet im normalen Feuilleton. Und die Medienseiten, das war vorhin ein gutes Stichwort, sie werden auf den Medienseiten natürlich für Verlage sogar für unmittelbare Konkurrenten oder dann in Form eher von Propagandatexten über den eigenen Verlag natürlich auch abgebildet. Und wenn es um Fernsehen geht, dann geht es sowohl um grundsätzliche Qualitätsfragen des Fernsehens. Es geht dann natürlich auch darum, wie eine Programmstruktur gemacht wird, ob Arte noch ein Kultursender ist und diese ganzen Fragen. Warum geht das nicht beim Kino? Es will mir überhaupt nicht einleuchten. Also meine Vermutung wäre, wenn ich das noch sagen darf, sind vielleicht Filmkritiker weniger, fehlt uns vielleicht der Stolz? Hat auch dieses Prekärwerden der Filmkritik, was Herr Knörrer angesprochen hat, auch damit was zu tun, dass uns dieses Selbstbewusstsein fehlt? Was oder wir nicht dazu ausgebildet werden, was natürlich Literaturkritiker mal so en passant haben. Man muss jetzt nicht Reich Ranitzky erwähnen, aber weil er gerade gestorben ist, auch wenn man nicht alles von dem lernen muss, aber diese grundsätzliche Haltung und auch dieser Streit, wir streiten uns auch mit anderen Kritikern, das ist doch was Gutes, das belebt den Betrieb, egal ob der immer im Einzelfall recht gehabt hat.
Ich glaube ja immer, dass das was mit der Dunkelheit im Kino zu tun hat. Weil wir sind die Einzigen, die bei unserer Ausübung unseres Berufs komplett in der Dunkelheit sitzen können. Und das bringt irgendwie andere Menschen hervor, wenn man das lange tut, habe ich so den Eindruck. Also die Theaterkritiker sind in der Tat sehr viel selbstbewusster, auch die Literaturkritiker, auch wenn es da inzwischen überall gilt, dass ja den Großkritiker so nicht mehr gibt. Also das nur so, Klammer auf, Klammer.
Das ist
doch, also es ist deshalb so merkwürdig, weil Theater, Kunst ist ja komplett subventioniert. Kino ist ja dieser Zwitter, also ist Ware und Kunst. Und deshalb ist es da viel wichtiger, über die ökonomischen Bedingungen, Voraussetzungen nachzudenken, als bei den öffentlich subventionierten, zumindest in Europa öffentlich subventionierten Künsten. Deshalb ist es beim Kino umso wichtiger.
Ja, ich würde da ganz gerne noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil das, glaube ich, schon irgendwie in diese Wunde der Filmkritik irgendwie greift. Ja. Also in der Literaturkritik wird es in der Regel nicht passieren, dass so ein Pilcher-Roman oder so, ja, dass der sozusagen auf der Seite 1 im Feuilleton auftaucht. Ne. Also da wird sozusagen doch eine ganz klare Unterscheidung gemacht zwischen Kunstliteratur und irgendwie Unterhaltungsliteratur, die 99% der Printmedien ausmacht. Ne? Also da gibt es sozusagen in dem Sinne eine völlige Ökonomievergessenheit. Also das spielt alles gar keine Rolle. Was die Leute so lesen, interessiert doch den Literaturkritiker nicht. Ne? Also der macht irgendwie das Grünbein, auch wenn das nur eine Auflage von 1000 oder 2000 hat. Ne? Also da gibt es dieses Problem nicht. Und die quasi jetzt, wenn wir jetzt sozusagen von diesen selbstbewussten Kritikern reden, dann die Filmkritiker machen das natürlich dann dadurch, dass sie einen ästhetischen Blick auf die Unterhaltungsindustrie werfen und sagen, da gibt es aber diese tollen Filme. Und deswegen ist Film nach wie vor so ein strittiges Genre, weil es da sozusagen genau also diese Behauptung gibt, und das machen wir als Filmkritiker ja ganz stark, zu sagen, diese Unterscheidung, die ist irgendwie, die trifft da nicht, die greift da nicht. Ne? Das ist nicht interessant zu diskutieren, ob Hitchcock jetzt Kunst ist und deswegen ästhetisch, ja, oder ob das Unterhaltung ist und deswegen nicht ästhetisch sein kann. Das ist irgendwie, Film hat es weggefegt. Und deswegen sitzen wir, glaube ich, als Filmkritiker immer noch in dieser Situation, dass wir sozusagen mit Objekten handeln, die quasi einen dubiosen Status haben. Und deswegen wird es gedisst.
Das bringt das mich zu der Frage.
So. Das ist im Übrigen der Wissenschaft genauso.
Warum?
Was? Filmwissenschaft? So ist genau.
Ja, aber warum wird der Film? Wie kommt der Filmkritiker zur Filmwissenschaft? Das würde mich interessieren. In Frankreich wird der Filmkritiker Regisseur. Und hier geht er zur Filmwissenschaft. Wir haben hier Filmwissenschaftler sitzen. Wie sind Sie von der Filmkritik zur Filmwissenschaft gekommen und warum?
Ich wollte keiner einen Regiestuhl anbieten. Also bei der Wissenschaft gibt es eine Sache, die ich verteidigen würde weiterhin, und die hat viel mit Kritik zu tun, und zwar, dass Wissenschaft sich angreifbar machen muss. Und die dient sozusagen eigentlich nach einem Ringen um die Sache. Und man muss sagen, wo man die Sachen her hat, und das macht man, damit jemand anders kommen kann und sagen kann, das sehe ich aber anders. Und ich kann dich zwar nachvollziehen, aber ich teile den Schluss nicht. Und es gibt eine ganz, ganz große Nähe zwischen Kritik und Wissenschaft, jedenfalls so wie ich das sehe. Und ich habe nochmal nachgeschlagen in dieser Kontroverse, auf die Claudia auch eingegangen ist, in der Zeitschrift Filmkritik 66, 67. Und da gibt es einen ganz tollen Text von Helmut Färber, der auch versucht, eigentlich die Brücke zwischen Film, Kritik und Wissenschaft, zwischen den dreien zu schlagen und zu sagen, eigentlich sind das drei Aggregatzustände derselben Sache. Und ich glaube, es gibt eine ganz große Nähe auch tatsächlich zwischen diesen drei Dingen. Und es hat in Deutschland eine lange Tradition, dass Filmkritik und Filmwissenschaft oder Beschäftigung mit Film in Hochschulen, dass es viel zu tun hat miteinander. Auch in England übrigens, wenn man sich Silent Sound anguckt, wer da schreibt und welcher Kontext dahinter steckt. Und ich glaube einfach, dass es eine Zeit lang auch für viele, ich war freier Kritiker, für viele die einzige Möglichkeit gab, Zeilen unbegrenzt zu schreiben und über Dinge zu reden und zu schreiben, nicht anlassbezogen, weil ein Neustart ist oder weil es einen Geburtstag gibt oder irgendeine Retrospektive, dann kommt die Wissenschaft mit einem sehr, sehr, sehr großen Lockruf.
Gertrud, warum bist du von der Filmkritik bei der Wissenschaft gelandet?
Gott, also ich meine, sagen wir, es hat natürlich biografische Gründe, die hier vernachlässigbar sind. Aber es gibt irgendwie, es stimmt, ist genau so. Ich habe das vorhin ja schon beschrieben. Also irgendwann will man diese 15 Zeilen mal auspacken. Und dann wird es immer länger. Und dann war ich am Ende schon in der Rundschau. Also hatte ich ja dann schon irgendwie auch als freie natürliche mit Zeilenhonorar, war auch nicht so üppig alles. Ne? Mhm. Und einen Redakteursjob hat mir auch niemand angeboten, weil diese Dinger wollten die ja so auch nicht. Ne? Und das war dann, aber hatte ich irgendwie dann Glück, dann konnte ich manchmal eben eine ganze Seite machen in der Wochenendbeilage. Das habe ich gerne gemacht. Ja? Und dann irgendwie ist es so, dass ich eben schon immer, auch als ich Kritikerin war, immer sehr viel Essays geschrieben habe. Und dann irgendwann ist klar, also die einzigen, die einen dafür bezahlen, dass man über Film, also in dem Sinne analytisch was arbeitet, ist dann letzten Endes die Universität.
Welche Erfahrung?
Ich mache das sehr gerne. Das
ist welche Erfahrung toll. Macht die Filmwissenschaft? Lernt die Filmkritik von der Filmwissenschaft was?
Also ich glaube schon. Also ich glaube, das ist ja irgendwie, also es ist ja auch nicht so, dass das völlig getrennte Milieus sind. Mhm. Also zum Beispiel Cargo ist eben mitgegründet von Simon Rothöhler, der lange wissenschaftlicher Mitarbeiter bei mir war. Also es ist für mich sozusagen jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, also jetzt ist das aber keine Wissenschaft mehr oder so. Mhm. Ne? Also so würde man da nicht drüber reden, das ist irgendwie gar nicht der Punkt, sondern es ist schon so, wie Jannis gesagt hat, es ist, die Kritik ist eben auch immer Teil eigentlich der Wissenschaft gewesen. Das fängt sozusagen mit den großen Kantschen Kritiken an, mit der kritischen Theorie. Also die Kritik war ja nie sozusagen etwas, was völlig frei war von den Begründungszusammenhängen, die von sich aus natürlich eher sozusagen also mit sich mit Wissenschaft verbinden oder Philosophie. Also man muss das einfach mal nüchtern sehen. Ich meine, die ersten Überlegungen zu Filmen kommen fast alle von Philosophen. Ja, also historisch. Münsterberg war ein Harvard-Professor. Also es ist auch nicht so, als wäre es sozusagen so naturwüchsig getrennt. Ne? Das gab immer enge Verbindungen und es ist eher eine Besonderheit der deutschen Geschichte, dass das Fach Filmwissenschaft überhaupt erst zu spät installiert worden ist. Also in den USA gibt es das seit den 20er Jahren, in Frankreich ist das auch schon viel älter, während Film eben hier immer quasi in dieser Tradition des Bildungsgutes als irgendwie ein prekäres Objekt angesehen wurde und entsprechend dann auch nicht Gegenstand wissenschaftlichen Arbeitens wurde. Nicht? Oder die Leute, die das getan haben, die sind ins Exil gezwungen worden. Mhm. Also Krakauer, Arnheim, Ballasch. Ja? Ja. Also die ersten Filmtheoretiker sind alle eben ja, Professoren woanders geworden.
Sind denn die Studenten von heute tatsächlich filmisch sehr viel gebildeter als unser eins als junger Mensch, einfach weil es sehr viel, weil die Zugänglichkeit ist natürlich eine erheblich höhere, was ja für unseren Beruf wunderbar ist, weil man sich nicht mehr mühsam irgendwelche Filme besorgen muss, ja, sondern sie sehr leicht findet.
Ich kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, das ist natürlich.
Also stimmt das so? Weil also nein, ich habe überwiegend mit jungen Menschen bei uns in der, die bei uns als Praktikanten oder Volontäre sind, da habe ich nicht den Eindruck. Also letzte Woche musste ich dann doch wieder erklären, wer Chiro ist.
Ich glaube, es gibt so eine Schere. Es wird sozusagen, es ist so viel zugänglich in wie auch immer dubiosen Versionen auf YouTube und so weiter, dass sozusagen die Schnittmenge, also so eine Art Kanon, also das, was alle kennen, das wird immer dünner. Und das ist natürlich sozusagen in Institutionen wie der Universität wird natürlich Kanon gebildet quasi nebenher, weil immer wieder in bestimmten Texten kanonisch auf bestimmte Filme verwiesen wird. Aber sagen wir mal jetzt von dem außeruniversitären Wissen, würde ich sagen, das ist breiter und diffuser und vielleicht auch konfuser geworden. Aber sagen wir mal, gegenüber dem, was man alles nicht sehen konnte, ist das also bestimmt 100-mal größer. Also wenn ich dran denke, als ich mit irgendwie 18 angefangen habe, Filmkritik zu schreiben, also was kannte ich denn? Das waren irgendwie so ein paar Kinos, die Autorenfilmprogramme hatte und die dann sozusagen auch quasi den cinephilen Kanon gespielt haben. Also eben Hitchcock und die Stummfilme und so weiter. Aber das sind ja alles Sachen, die im Grunde erst Ende der 60er Jahre entdeckt wurden, also mit der Gründung dann der kommunalen Kinos und so weiter, mit den dritten Programmen der Fernsehanstalten, die plötzlich dann irgendwie Filmgeschichte gezeigt haben. Ja.
Das ist ja wieder vorbei.
Ja, aber ich sage nur, es war trotzdem viel, viel weniger. Wenn man sich das anschaut, es war schon weniger. Und man muss auch sagen, es wird ja auch immer mehr, sagen wir mal, das sind ja jetzt auch irgendwie fast ein halbes Jahrhundert, nicht? Also bis zu diesen ersten Nachkriegsgründungen, Bazin in Frankreich und so weiter. Natürlich, die hatten irgendwie genau die Hälfte der Filmgeschichte zu bearbeiten und der hinterher zu jagen. Ne? Das ist natürlich viel mehr geworden. Nö, also da kann ich eigentlich ehrlich gesagt nicht meckern.
Also mein Eindruck ist schon, dass für, und das ist gar keine Kulturverfallsthese, aber dass filmhistorisches Bewusstsein erstaunlich wenig existiert. Also für viele sagen, ich habe einen alten Film gesehen, der war aus den 80ern. Das habe ich oft gehört.
Stimmt.
Und das ist, Ich meine, das finde ich interessant, weil ich bin überhaupt nicht übers Kino sozialisiert worden, sondern übers Fernsehen. Also ich habe meine ganze Kinoausbildung in den dritten Programmen und auch noch im ersten und zweiten Programm des Fernsehens in den 80er Jahren erlebt. Und das ist schon die Frage, wie eigentlich schlägt sich das nieder, dass es diese unglaubliche Auswahl gibt, aber sozusagen kein nahegelegtes Angebot. Man muss das ja dann doch auch immer suchen. Also
das finde ich eine wichtige Frage für unseren Beruf als Filmkritiker, auf den ich auch gar keine einfache Antwort habe. Also wie geht man damit um, wenn man das weiß?
Ich würde aber auch sagen,
aber ist es nicht oft auch einfach so der Schock, wenn man merkt, irgendwie es kommen jetzt Studenten irgendwie neu an die Universität oder so und die haben noch nie einen Film von Bresson gesehen. Die haben dafür Filme gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Ne? Genau. Also da bin ich immer, also muss ich mir auch immer die DVDs erstmal geben lassen. Also deswegen bin ich da so etwas bescheidener geworden. Ne? Aber das ist klar in dem Sinne, also den, was für uns einfach Filmgeschichte ist. Ne? Das muss man da erarbeiten, das ist klar.
Auch die Frage, was heißt filmhistorisches Bewusstsein? Wo fängt das an? Ne? Bei einigen in den 80er Jahren, ich kenne auch die Erfahrung, dass mich Studierende ansprechen und sagen, war wieder so ein alter Film und ist dann wirklich so 80er Jahre oder 70er, manchmal auch 90er. Und ich würde aber auch vorsichtig sein damit, was die Studenten wissen, so wenig wie wir die Leser kennen wir die auch nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin manchmal baff, was einige kennen und ich bin manchmal baff, was einige nicht kennen. Ich kann das nicht wirklich querschnittartig sagen. Was ich aber auf jeden Fall verschreiben würde, wäre, dass es weniger Schnittmenge gibt im Sinne eines verbindlichen Kanons. Und ich bin manchmal nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Es ist auf jeden Fall anstrengend, wenn man ein Programm macht und sich überlegt, welche Filme packe ich rein. Ich habe, sagen wir mal, 7, 6 Sitzungen. Und es geht um ein Thema, zum Beispiel, weiß ich nicht, Bewegung. Und man denkt sich, okay, zeige ich jetzt Werthoff mal mit der Kamera oder gehen dann alle? Und meine Erfahrung ist im Zweifelsfall einfach zeigen, weil kann sehr gut sein, dass den keine Sau kennt. Und deshalb, ich bin etwas vorsichtig damit zu sagen, wie es allen geht. Aber die Konsequenz ist auf jeden Fall die, dass ich nicht davon ausgehe, dass es diesen Kanon gibt, den es in meinem Studium gab. Den gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr.
Ja, also ich finde schon, dass es für einen Kritiker eine sehr große Herausforderung bedeutet, wenn die Schnittmenge geringer wird. Also meine Erfahrung ist, dass über die Hälfte der Filme, die mich interessieren, im deutschen Kino nicht stattfinden. Ich finde es sehr genügsam, wenn man sich auf dem Markt ausruht. Das, was er hierher spült, auch in nur 3 Kopien, ist bei Weitem nicht ausreichend. Wenn man sich dafür interessiert als Chronist, was ist im Kino los? Da kann ich nicht auf das blicken, was hier der Markt ermöglicht. Das ist viel zu einschränkend. Andererseits interessiert mich das Anstecken im Sinne von, der Leser wird dann vielleicht irgendwie auf den Torrent-Site gehen und sich den Film ziehen. Das interessiert mich viel weniger als den Blick des Lesers, der den Film schon gesehen hat. Das heißt, also mich interessiert viel eher ein Dissens oder eine zusätzliche Sichtweise zu bewirken. Und deswegen ist es schon ein Problem, wenn ich schreiben möchte über Filme, die natürlich nicht verfügbar sind, die allermeisten nicht gesehen haben. Also wie kann ich damit umgehen? Platzieren in irgendwelchen Zeitungen kann ich sie sowieso nicht, da sind die Feuilletons jenseits von Gut und Böse. Aber selbst wenn ich sie woanders schreibe, kommt natürlich die Reaktion, die ich mir wünsche, nur in ganz, ganz, ganz kleinen Dosen, weil natürlich die Filme vergleichsweise kleine kleine Publika haben.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage in die Runde. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie der Filmkritik heute wünschen?
Ich möchte gerne, dass, wenn die Pressevorführung vorbei ist, da keine Leute mehr stehen, die, wenn ich noch gar nicht richtig gucken kann, aus dem Dunkeln kommen, gleich wissen wollen, wie ich den Film finde. Und ich möchte, dass alle Kritiker jedes Mal, wenn das passiert, Mails an den PR-Menschen schreiben, weil das hilft nämlich diesen armen Leuten, die da auch keinen Spaß dran haben, dass diese Praxis vielleicht doch eines Tages noch stirbt. Das geschieht leider nicht. Viele mögen das offenbar gerne.
Ja, ich wünsche der Filmkritik die Möglichkeit, einen Stolz der eigenen Disziplin gegenüber zu entwickeln. Und das heißt aber auch, dass es bezahlt werden muss. Und dass man sich auch gegen Inanspruchnahmen abgrenzen kann, mit dem Bewusstsein, wir sind eine eigene Disziplin und die ist was wert in jeder Beziehung.
Herr Knörer.
Ich kann kann so ins Offene keine Wünsche erfinden.
Gertrud. Ich wünsche auf alle Fälle ein langes Leben.
Und gute Gesundheit. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.